Guten Morgen, es ist Samstag, der 18. April 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle, die das Regime ganz unabhängig von ihrem Alter unbedingt aus dem Internet verbannen möchte. Den Podcast für gelebte Frauen und Männerpolitik. Mein Name ist noch nicht verboten und lautet Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte umgeht bisher jede Netzsperre, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat noch immer keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Wir wollen sie auch gar nicht, sondern bitten euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und am meisten, ihr wisst es, helft ihr uns und auch euch mit Kryptos, denn die machen uns und auch euch unabhängig von allen Terrorhelfern der sogenannten Europäischen Union. Auf paulbrandenburg.com/spende findet ihr darum neben den Zahlungswegen auch eine Anleitung, mit der auch absolute Anfänger den Einstieg schaffen. Und damit schaffe ich endlich den Einstieg in unsere heutige Runde. Aus Mallorca wieder im Haus ist der Ex-Bankenboss und heutige Finanzpodcaster Hermann und aus ihren Kärntner Alpen die Frau, die bei jeder Alters-App ewig jung bleibt. Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch beide.
Ja, ich habe echt Angst, dass ich nicht mehr ins Internet darf, so jung wie ich bin.
Ja, die Gefahr besteht. Vor allem auf Zypern, da kommen wir auch gleich noch drauf. Da hat jetzt gerade der Präsident erklärt, ab 15 und so. Aber wir haben ganz, ganz viel, unglaublich viel Erziehung wieder abbekommen diese Woche. Also irre viel Erziehung. Wir mussten lernen, unsere Kinder müssen Schwulenpornos gucken. Dann haben wir gelernt, Frauen müssen endlich dressiert werden, ihren faulen Hintern hochzukriegen. Sagte ja nicht ich, sondern sagte die deutsche Gesundheitsministerin. Wir kommen auf all das, aber vorher einen Blick zurück, bevor wir in den Irrsinn stürzen, einen Blick zurück auf euch und eure Kindheit. Angesichts der Aufklärungsdebatte habe ich mich gefragt, wer hat euch eigentlich aufgeklärt? Hat euch irgendjemand explizit aufgeklärt? Wie war das bei euch und bei beiden? Bei mir war es ja tatsächlich so, mein Vater war Gynäkologe, also kam quasi vom Fach und tatsächlich hat er irgendwann offensichtlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre nach meiner praktischen Selbstaufklärung mit einer hübschen Dame, hat er mich dann irgendwann beim Autofahren nebenbei angesprochen, du Sohn, hast du irgendwelche technischen Fragen eigentlich? Und ich wusste erst gar nicht, worum es geht. Ich weiß nicht mehr ganz, wie alt ich war. Ich glaube, ich war über 18, 19 oder sowas. Das sollte die Aufklärung werden. Also mein Elternhaus kam der Schule deutlich hinterher. Wie war das bei euch beiden, Milena? Oder wurdest du überhaupt mal formell aufgeklärt? Bis heute vielleicht
ja,
nicht.
Ich überlege gerade.
Soll ich das jetzt machen?
Es ist ja schon länger her. Nee, ich war dann tatsächlich irgendwann aufgeklärt, aber ich glaube, die Bravo hat mitgeholfen.
Ah, ja. Okay. Ja, wie alt warst du da ungefähr?
Ja, nee, ich war schon, weiß ich nicht, 10, 12, 10, 11. Ah, ja. Okay. Ja, schon. Nein, also auch vorher schon, wie es geht, aber nur so halberts. Ne? Kinder reden ja untereinander und so. Aber die Bravo tatsächlich, Dr. Sommer. Ja, genau. Dr. Sommer hat da mitgeholfen. Kann ich von einem Kuss schwanger werden? Ich habe schnell gelernt, das geht so nicht. Ja.
Puh, Glück gehabt, ja. Wie sah es bei dir aus, Hermann, deine Aufklärung? So sie denn hier stattgefunden hat? Ich glaube, du hast ja Kinder.
Ja, genau. Also ich bin sicher, dass meine Mutter mithört. Also von daher muss man natürlich etwas vorsichtig sein. Aber bei mir hat es die Schule eindeutig übernommen. Ich war in einer wunderbaren Klasse, die sich da vorangearbeitet hat. Und das hat sich dann eben ausgewirkt. Aber es gibt einen wunderbaren
Das ist jetzt der doppeldeutig Moment. Also die Schule hat es übernommen, die Klasse hat sie vorangearbeitet. Genau. Waren die Lehrer beteiligt? Oder
was? Nein. Das war alles unter gleichen Peers, wie man das heute modern nennt. Aber es gibt ja diesen kleinen, wunderbaren Witz, dass mich mein Vater aufgeklärt hat und sagt, weißt du, Sohn, was du und ich letzte Woche in Paris gemacht haben, kannst du dich daran noch erinnern? Ja, so machen es die Bienen auch.
Süß. Was ich aber richtig süß finde, dass du heute noch ein bisschen Schiss vor deiner Mutter hast.
Nein, vollsten Respekt. Entschuldigung, vollsten Respekt, weil sie sagt.
Oh, ich muss
manchmal,
aufpassen, meine Mutter hört zu.
Genau, sie sagt manchmal, du bist aber auch frech in diesem Podcast. Und Paul, dazu möchte ich nichts sagen, den muss ich erst kennenlernen.
Ich freue mich.
Schöne Grüße.
Genau, schöne Grüße unbekannterweise. Ich freue mich seit langem auf Mutter Hermann. Hoffentlich wird es bald was. Aber vielleicht ja dann dann konspirativ oder zwangsweise sogar. Aber wir schaffen das irgendwann. Vorher müssen wir einiges abarbeiten und mal wieder, ja, diktiert eigentlich US-Rael, so könnte man das zusammengelegte Land mittlerweile bezeichnen, die Weltpolitik, ob zum Guten oder zum Schlechten. USA Today schreibt, Tucker Carlson, der frühere starke Unterstützer Donald Trumps, Ex-MAGA-Unterstützer und sehr bekannte freie Journalist, bezeichnet Donald Trump angesichts des Iran-Krieges als Sklaven Israels. Carlson bezeichnete ihn so und meint, sein Umgang mit den Kriegen in Iran sei schrecklich anzusehen, während die Fehde zwischen den beiden weiter eskaliert, schreibt USA Today. Denn Trump hat sich mit heftigen Worten nun inzwischen gegen Tucker Carlson gewandt und erklärt, dieser sei verrückt, wahnsinnig, alles Mögliche, was so Trump-typisch eben geäußert wird. Carlson ergänzte dann, er glaube, Donald Trump werde erpresst von Israel, führt dafür als Beispiel Präsident Clinton an, der angeblich von Israel erpresst worden sei mit Tondokumenten seines Verhältnisses zu Monica Lewinsky. Und Carlson ist sich sicher, dass Trumps Israel-Abhängigkeit sich dadurch erklären müsse. Melina, eine mögliche Erklärung ist das. Es könnte natürlich auch sein, dass das einfach nur interne Fäden sind in den ehemaligen MAGA-Unterstützungsgruppen und persönlich bedingt sind. Aber Tatsache ist, Trump und offensichtlich getrieben von und mit Israel setzen ihren Kurs recht unbeirrt fort. Und das gegen allen innenpolitischen Widerstand, den er damit hat. Beliebt macht er sich nicht und richtig vorankommt Trump auch nicht. Wir haben eine festgefahrene Situation in Nahost, in der Iran-Situation, in deren Windschatten, kann man sagen, Israel seine Angriffe mittlerweile ausgeweitet hat und auch sogar den Libanon angegriffen hat. Also, ja, wer weiß, was hinter Carlsons Vorwürfen steckt, aber inhaltlich...
Naja, also ich finde, weiß ich nicht, nee. Also ich finde, das ist zu kurz gesprungen. Ja, das ist, klingt für mich wie Argumente für die Doofen. Ich glaube, es geht um ganz andere Dinge dort, ja. Also ich meine, das größte Verbrechen des Iran ist, dass er im Grunde ein sehr, sehr rohstoffreiches Land ist, das sich aber westlichen, also US-Einflussnahmen entzieht, ja. Und sich natürlich aufgrund der Sanktionen auch noch mit Russland und China verbündet hat. Und der größte Feind der Vormachtstellung der USA, um die die USA ja gerade wirklich kämpfen, das ist ja nun mal China. Und darum geht's. Also Putin und Xi Jinping haben ja längst eine multipolare Welt ausgerufen und untermauern das auch durch BRICS, diese Organisation, die sie gegründet haben und die ja auch noch an einem eigenen Zahlungssystem arbeitet. Auch etwas, das die USA nicht akzeptieren können. Und wenn man sich das so anschaut, was Trump ja angeblich nicht vorhergesehen hat, dass der Iran also wichtige Energieinfrastruktur in den Golfstaaten beschießt und dann die Straße von Hormuz sperrt oder es zumindest sagt. Ich meine, man muss die ja nicht sperren, man muss ja nur sagen, dass man sie sperrt. Dann versichern die Versicherer ja die Schiffe nicht mehr. Ja, das alles war ja komplett absehbar. Genau, dass das ein Riesenproblem für die Weltwirtschaft wird. Absehbar. Und jetzt kann man natürlich denken, Trump ist doof oder hat sich von Israel in irgendwas reinreiten lassen. Oder man fragt sich, war vielleicht genau das das Ziel? Was Trump ja in die Karten spielt, China hat jetzt ein Riesenproblem, weil China bezieht ca. 35% seines Erdöls aus den Golfstaaten. Ja? Und wenn jetzt Trump ankündigt, nun selbst die Straße von Hormuz zu schließen oder besser iranische Häfen zu blockieren, dann wahrscheinlich deshalb, damit der Iran keine Schiffe Richtung China durchlässt. Ja? Und es ist ein Problem für China. Russland versucht da mit Rohstoffen zu helfen und zu kompensieren. Aber das reicht natürlich diesem Riesenreich und seiner großen Industrie nicht. Und man darf auch nicht vergessen, dass die amerikanische Öl- und Gasindustrie gerade so richtig fette Geschäfte macht. Ja? Und der Rest der Welt leidet. Die Industrie überall leidet. Und da wird es sicher auch bald ein paar schöne Übernahmekandidaten für die Großen geben. Also ich glaube, Follow the Money ist auch hier nicht falsch.
Ja, Hermann, du nimmst es uns ja bei nacktem Geld Woche für Woche auseinander, wie sich die Trumpsche Wirtschafts- und Energiepolitik so fügt und welche Motive da amerikaseitig wohl dahinter stehen. Auch die Berliner Zeitung hebt ab auf den Krieg der USA vielmehr gegen BRICS als gegen den Iran und meint, dies sei eben ein Krieg nicht gegen das Mullah-Regime, sondern im Prinzip eine Abwehr der Schlacht gegen die neue multipolare Weltordnung mit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die damit begonnen haben, ein gemeinsames Zahlungssystem zu etablieren. Durchaus plausibel, wenn ich mir meine Lektionen so an zurückerinnere, die du mir da jeden Freitag ja gibst.
Ja, natürlich, er ist ein Dealmaker, er schiebt Amerika nach vorne. Das Gute an Trump ist, dass er sagt, was er tut und umgekehrt, er tut, was er sagt. Also er geht da auch aggressiv zur Sache. Ja, die Frage, die man sich als erstes stellen muss, ist, was passiert denn, wenn die Chinesen auf die Idee kommen und sagen, nein, wir bringen trotzdem die Schiffe durch die Straße von Hormuz? Werden dann die Amerikaner ein chinesisches Schiff angreifen? Und da kommen wir wieder zu den Taco-Momenten, also Trump always chickens out. Da wird er dann wieder eine Ausnahmegenehmigung und sonstiges machen. Aber insgesamt stimme ich zu, die Welt wird im Moment von China und von Amerika eben massiv beherrscht, kann man sagen. Die Russen sind eher auf der Seite von China und beliefern sie eben mit Energie. Die Iraner waren das Gleiche. Und von daher ist das natürlich ein Abwehrkampf von Amerika. Allerdings muss man sagen, the winner is Donald Trump. Also er hat vorher Venezuela eingenommen, wie er ja auch manchmal so sagt, und hat diese Kapazitäten. Was erstaunlich ist in der Welt, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, die letzten 2-3 Tage und davor die 3 Wochen, dass es in großen Raffinerien auf einmal plötzlich und unerwartet brennt. Also in Australien zum Beispiel, ich habe ja da eine familiäre Bande hin, Geelong, das ist ganz in der Nähe von Melbourne, da ist die zweitgrößte Raffinerie in Flammen aufgegangen. In Texas ist eine sehr große Raffinerie. In Mexiko hat eine zweimal sogar innerhalb von einem Monat gebrannt. Mhm. Und da muss man sich schon fragen, da bin ich ganz bei Milena, follow the money, wird das jetzt absichtlich gemacht? So viele Zufälle, wie du immer sagst, Paul, nichts hat mit nichts zu tun, kommt dann zum Schluss trotzdem wieder raus. Aber die BRICS-Staaten aus meiner Sicht, das ist ja so ähnlich wie der Iran hat in 14 Tagen die Atombombe fertig. Da wird schon jahrelang und jahrzehntelang darüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass die BRICS-Staaten sich so einig werden können, aus Bankersicht jetzt gesehen, weil wir sehen es an Russland, dass zum Beispiel Putin der Bevölkerung geraten hat, physisches Gold zu verkaufen. Und zwar, oder die Russen verkaufen das an ihre Einwohner gegen Rubel, weil sie die chinesischen Geschäfte mit Öl in Yuan machen, in der chinesischen Währung. Und das heißt, sie sitzen auf einem Berg von chinesischer Währung und können eigentlich nichts anderes damit tun, als mit China Geschäfte zu machen. Und das hat Putin eben so gelöst, indem die russische Regierung etwas Gold verkauft hat und die Bevölkerung kauft es gegen Rubel. Und daran sieht man, dass die sind sich nicht ganz einig. Auch da gilt follow the money. Die Frage ist, wer manipuliert sein Fiat-Geld, also es werde Geld, das, was aus dem Nichts entstehen kann, am meisten. Und da sind Russland und China genauso nicht zimperlich wie die USA.
Ja, dass Uneinigkeit besteht, ist wahrscheinlich das, was wir hinter allem auf jeden Fall annehmen können. So viel Einigkeit, wie die puren Verschwörungstheoretiker so immer postulieren, da kann man, ist ein Praxiseinblick in solche Systeme, sagen, ist meistens nicht da. Sie haben eben alle ihre eigenen Interessen. Und sehen wir ja auch an solchen Dingen wie den israelischen Nebenkriegen, die sie da aufmachen, beispielsweise gegen Libanon oder den Angriff auf das iranische Gasfeld, bei dem Trump sichtlich verstört war. Trump verkündete jetzt übrigens auch nebenbei eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. Es habe wohl exzellente Gespräche gegeben, für die er natürlich wieder verantwortlich sei, weil alles Gute natürlich auch immer von der Donald kommt. Und er hat sich ja auch dieser Tage, Milena, als Jesus ablichten lassen. So hast du das Meme vielleicht auch gesehen. Da haben selbst seine engsten Unterstützer langsam gesagt, vielleicht geht er manchmal etwas zu weit.
Ja, ich glaube, das ist natürlich, das gibt natürlich Futter an die, die sagen, Trump ist verrückt geworden. Das glaube ich allerdings nicht. Nee. Es ist seine typische Taktik, hau denen irgendeinen Unsinn um die Köpfe, damit sie völlig verwirrt sind, ja? Weil Verwirrung macht schwach. Und also erstmal dieses Foto, wo er quasi als Jesus jemanden heilt, wo er hinterher gesagt hat, also ich habe mich als Arzt gesehen. Also eigentlich hätte ich ja so ein Foto von dir erwartet, Paul. Also was ist so? Dann ist Trump zurückgerudert ein bisschen, indem er Jesus sich neben Jesus gestellt hat. Aber Jesus fast. Jesus, naja, man könnte annehmen, der Jesus ist der Jünger, weil er fasst den Trump so an. Ja, und auch dieser ganze Krieg mit dem Papst und mit Meloni, das ist alles Bullshit, ja. Damit werden wir quasi abgelenkt, verwirrt und darum geht's. Und diese Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon, die dient, nehme ich mal an, vor allem dazu, die Verhandlungen mit dem Iran voranzutreiben, weil irgendwas muss da ja jetzt passieren. Es war ja eine der Bedingungen, eine der Hauptbedingungen des Iran. Trump steht ja auch in den USA dämlich da, wenn sich da gar nichts bewegt. Ne? Aber wie ernst es Netanyahu mit dieser Waffenruhe ist, da bin ich nicht so sicher. Das war sicherlich eher Trumps Idee als seine. Inzwischen beschuldigen sich ja Israel und Libanon auch schon wieder gegenseitig, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Ja. Und Netanjahus Forderung für einen Frieden dort ist ja auch eine vergiftete Forderung. Er fordert ja die Entwaffnung der Hisbollah. Weiß natürlich, dass die libanesische Regierung mit ihrem Militär dazu überhaupt nicht in der Lage ist. Ja, die Hisbollah ist im Libanon eine Art Staat im Staat. Und
die Israel ja nachweislich erstmal bewaffnet hat. Ja, das wollen wir auch wieder dazu einstreuen. Also, dass das Israel hinter der Finanzierung und der Gründungsfinanzierung sogar der Hisbollah steckt, wird ja auch nicht
mehr. Der Hisbollah auch? Also, ich dachte, der Hamas auf jeden Fall, aber bei Hisbollah weiß ich jetzt nicht ganz genau.
Soweit ich.
Ja,
ja,
kann sein.
Jetzt verunsicherst du mich natürlich, wenn du das so
einlässt. Nee, das tut mir leid, aber ich weiß es nur von der Hamas. Das hat ja damals der ehemalige Ministerpräsident Ehud Barak gesagt und auch der ehemalige Shin Bet, also Geheimdienstchef. Da war, also gut, kann aber auch beides sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber es geht wahrscheinlich um etwas anderes, die Hisbollah eher zerstören durch Besetzung des Libanon. Ja? Also Israels radikaler Finanzminister hat ja vor Wochen schon gesagt, Israel solle sich im Libanon festsetzen und dort Gebiete besetzen. Ja? Und naja, ich denke, dieser Konflikt wird weitergehen wie alles im Nahen Osten.
Ja gut, da bin ich mir wenigstens auch sicher. Ich meine, meine Behauptung zur Hisbollah ziehe ich hiermit offiziell zurück, bis ich das nachgeprüft habe, denn tatsächlich Hamas und bei der Hamas bin ich mir sicher, bei der Hisbollah ist das jetzt genug Zweifel, um das nochmal zu überprüfen. Die rätselhaften Raffinerie-Explosionen übrigens, die du erwähnt hast, es sind wohl 45 bisher auf der Welt, hat ein Zähler auf X mitgeteilt. 45 Raffinerie-Explosionen. Das ist erstmal eine Auflistung, die so ungeprüft ist, wer weiß, was da noch an kreativer Ausschmückung noch mit bei war. Aber es scheint zumindest tatsächlich so viel zu sein, dass ja ein Zufall in etwa so wahrscheinlich ist wie die zufällige Aneinanderreihung der Nord Stream-Explosion, der Sprengung eines Atomkraftwerks in Deutschland, also des Kühlturms und dieser plötzlichen und unerwarteten Sperrung der Straße von Hormuz. Da, ne, sagt ein von mir geschätzter Podcast-Kollege immer sehr gut, wenn sie all das glauben, dann gibt es da eine Brücke in Brooklyn, die ich ihnen auch gern verkaufen würde. Das könnte man da wohl auch so sehen. Tja, und währenddessen, da geht ein Gruß raus an Snickling, ein bekannter Berliner Internetkünstler, der einen großen Wurf geschafft hat damit, dadurch, dass nämlich die Botschaft Irans in Südafrika eines seiner jüngsten Werke zitiert hat, beziehungsweise weitergegeben hat. Da hat Snickling ein Musikvideo mit Donald Trump erstellt, der darüber singt, wie er die Straße von Hormuz zurückblockt auf die Iraner, nachdem es die iranische Botschaft gepostet hat. Da entrüstet sich ausgerechnet der Spiegel. Der Spiegel entrüstet sich darüber, dass ein Berliner Künstler nun Geld verdienen möchte mit Trump-Bashing. Wie könne das denn sein? Naja, und diese Entblödung des Spiegels führte dazu, dass diverse Menschen im Netz Bilder des Spiegels mit Trump-Bashing posteten und sich fragten, wer das wann darf, unter welchen Voraussetzungen. Wenn Snickling es macht, ist es böse. Wenn es der Spiegel macht, ist es natürlich gut, Milena.
Ja klar, also der Spiegel, der glaubt ja auch an die komplette Amnesie der Menschen, deswegen sagen sie sowas. Ja, Markus Klöckner von den Nachdenkseiten hat ja gesagt, also sie reden über Snickling, aber kein Wort zu dem Bilderberg-Treffen, ja. Bilderberger-Treffen. Und das ist ja auch interessant, also in Bilderberger-Treffen jedes Jahr treffen sich die einflussreichsten Menschen der Welt, ja, hinter verschlossenen Türen, keiner berichtet, keiner weiß, was sie da genau bereden, vielleicht die nächste Pandemie, man weiß es nicht. Und dieses Jahr, also die Solisten sickern dann schon durch, wer alles da war. Dieses Jahr war jede Menge Militär da. Das ist auch sehr beruhigend. Und dazu der Chef von Pfizer, Albert Bourla. Und da habe ich mir gedacht, das ist keine schöne Kombination. Und habe mir gedacht, welcher heiße Scheiß wird da wieder ausgebrütet? Also ich verstehe den Spiegel. Snickling ist eindeutig lustiger.
Ja, und auch erfolgreicher, schätze ich mal, derzeit. Und ich denke mal, als Solomann wird er deutlich mehr Anhänger haben als der Spiegel noch. Ohne Bill Gates Subventionsmilliarden oder Millionen dürfte es da schlecht laufen beim Spiegel. Aber wir werden sehen. Jedenfalls läuft es in der EU für so einige auch nicht gut. Letzte Woche war der spannende Event der Woche natürlich die Wahl in Ungarn. Und da waren viele lange Gesichter. Und es entstehen auch noch immer viele lange Gesichter. Denn zuerst, da sind die Orbán-Anhänger enttäuscht worden, denn Orbán wurde abgewählt. Darüber jubelte dann Uschi von der Lügen in Brüssel und erklärte diesen demokratischen Machtwechsel mit 2/3 Mehrheit gegen Orbán ja zu etwas, was einer blutigen Revolution, einer Befreiungsschlacht von einem Diktator gleichkäme. und freut sich jetzt über Herrn Magyar, der so heißt wie sein Heimatland in seiner Muttersprache, als neuen EU-zugewandten Politiker. Das könnte allerdings auch wieder Enttäuschungen in Brüssel und bei diesen Anhängern geben, lieber Hermann, denn wie man dann jetzt erstaunt feststellt, hat in Ungarn ja nicht ein Linker einen Rechten abgelöst, sondern im Prinzip der eine Rechte den anderen Rechten. Von dem einen wird behauptet, er habe enge Bindungen nach Moskau, von dem anderen wird behauptet, er habe enge Bindungen an die EU. Das Erste, was er jetzt aber mal klar gemacht hat mit seinem Amtsantritt, ist, dass er auf keinen Fall abweichen werde von Ungarns Anti-Migrationspolitik. Also er stemmt sich wie sein Vorgänger Orban gegen die EU-Förderung, dass Ungarn nun Migranten, sogenannte, aufnimmt. Das könnte Enttäuschung geben auf Seiten der Brüsseler.
Ja, ich glaube, er muss das auch tun, um nicht alle am Tag 1 zu enttäuschen, aber die erste Rede war schon aufschlussreich, dass er sagt, wir stimmen diesen 90 Milliarden EU-Hilfe zu, da ja Ungarn nichts davon trägt. Und dann weiß man schon, dass die Deutschen nicht mit 23% wie sonst beteiligt sind, sondern dass wahrscheinlich Richtung 25% oder 28% dieser 90 Milliarden geht. Und ich glaube, dass die Tschechen und die Ungarn eben sich da auch abgesprochen haben und haben gesagt, können wir dem zustimmen? Gut, wenn wir nichts dazugeben müssen. Letztendlich zahlen sie alle dafür. Und ich glaube auch, wenn man sich anschaut, wie die Kapitalströme sind, ist ja so, dass viele deutsche Unternehmen nach Ungarn lediglich geflüchtet sind die letzten Jahre. Und da ist jetzt die große Frage, kommen wir vom Regen in die Traufe? Wenn jetzt Uschi von der Leyen da feiert, dann heißt das, die Bürokratiewelle wird auch über Budapest niedergehen. Und wenn man jetzt die deutschen Unternehmen, die nach Ungarn gezogen sind und da langfristig planen wollen, sieht, dann würde ich sagen, gibt es da heute den ein oder anderen Vorstand, der auch zusammensitzt und sagt, was machen wir denn jetzt? Und das ist eben das Hauptproblem in die EU und auch nach Deutschland. Man kann eben nicht in große Investitionen 10 Jahre nach vorne planen, weil du nicht weißt, wie der politische Zyklus in 4 Jahren aussieht. Und was zu Ungarn noch zu sagen ist, zumindest hatten die Ungarn die Freiheit, Orban abzuwählen. In Thüringen wählen 23% ein Mettbrötchen und kriegen dann trotzdem den als Regierungschef.
Professor Mettbrötchen, bitte, ja.
Von daher, genau, kann man sich eben vorstellen, unsere Demokratie zur Demokratie ist doch ein Unterschied.
Ja, genau. Ich meine, wenn ich da an Rumänien erinnere, wo sich die EU mit echt mit Lügen und Intrigen eingemischt hat, bis der passende Kandidat gewonnen hat. Und in Ungarn, da sagt ein Orban, oh, gut, ich habe verloren, herzlichen Glückwunsch und wir werden uns jetzt neu aufstellen. So ganz einfach, ja. Und nicht vergessen, in Ungarn gab es bislang auch keine morgendlichen Polizeiüberfälle wegen Satireposts. Das kann sich natürlich jetzt ändern, wenn der neue Ministerpräsident Magyar, also er wird nicht Magyar ausgesprochen, das weiß ich.
Okay.
Ich habe das mal nachgeschaut, Magyar oder so ähnlich. Es wird natürlich noch 3, 4 verschiedene Aussprachemöglichkeiten geben. Also er wird sich schon an der EU orientieren, wahrscheinlich auch den Digital Services Act in Ungarn einführen, dann hat da Hass und Hetze auch keine Chance mehr. Finde es bisher natürlich noch etwas schwierig, ihn zu beurteilen. Aber ich glaube, dass er zum Beispiel die Migrationspolitik von Orban auf jeden Fall weiterführen wird. Ja? Und ich nehme mal an, damit hat sich die EU auch abgefunden, weil die 90 Milliarden an die Ukraine sind halt wichtiger. Ja? Mhm. Also ich glaube, dass es in Ungarn gesellschaftlich schon so ist, dass die meisten Menschen das nicht wollen, eine ungezügelte Migration. Sie sehen ja auch, wie es in anderen Ländern läuft. Der ein oder andere fährt ja mal nach Berlin und so. Also, aber das wird interessant sein. Natürlich wird Magyar ein EU-Mann sein, mit Abstrichen.
Wir werden das sehen. Auf jeden Fall hat er als einer der ersten Amtshandlungen erstmal angekündigt, die öffentlich-rechtlichen Sender alle auszusetzen oder deren Nachrichtensendungen nicht mehr auszustrahlen. Die seien nämlich vom Orban-Clan so durchsetzt, dass sie keine ausgewogene Berichterstattung mehr bringen würden, sondern nur staatliche Propaganda. Das ist natürlich eine lustige Parallele zu Deutschland, in der man das sicherlich von Ungarn auch behauptet, aber für sich selbst vollkommen zurückweist, weil Propaganda natürlich immer nur das ist, was von der anderen Seite kommt.
Ja, ja, die Polen machen das ja auch bei jedem Regierungswechsel zwischen rechts und links. Ne? Da wird der gesamte Rundfunk ausgewechselt. Die Italiener haben das auch seit Urzeiten immer gemacht. Also das ist eigentlich fast schon normal, wenn Pöstchen so politisch besetzt sind.
Dann ist es ja eigentlich.
Habt ihr unseren Außenminister dazu auf Instagram gesehen?
Wir haben einen Außenminister?
Amtskollegin, Ja, wir haben einen, also einen Amtsbesatzer, ob wie man ihn bezeichnen will.
Wer ist denn hier wir? Moment mal, mein Außenminister ist der, aber entschuldige, das wolltest du ja zu ihm was sagen.
Ja, und zwar hat er seine neue Amtskollegin angerufen, deren Name auch Orbán ist. Ist aber jetzt eine Frau und die ist Außenministerin Ungarns und dann hat er telefoniert und hat gesagt, ja, hallo, hier ist Johann und der letzte Satz war, na, jetzt geht's endlich nach vorne. Also du siehst, in der politischen Welt der Memes und Snicklings will auch Waddefool nicht zurückstehen. Die kleinen Videos, ob das jetzt Amthor ist oder Klingbeil oder so, sind aufschlussreicher als jedes Jesus-Video von Donald Trump.
Tja, und wie es mit der Propaganda weitergeht, das hat auch ihr aller Vorgesetzter, der richtlinienkompetente BlackRock-Verwalter der deutschen Ausschlachtungsprovinz, kann man eigentlich ja mittlerweile sagen, Kolonie ist ja fast schon so viel gesagt. Das hat er uns diese Woche wieder mitgebracht, als er vor die Presse trat, zusammen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj und seine unbedingte Unterstützung für die Verhinderung der Ausreise von Männern in wehrfähigem Alter bekundete. Er meint vorerst nur noch die Ukraine. Die Nachdenkseiten berichten, Merz sagte, das ist unverzichtbar für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, um es zu sichern und auch für die Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Aus diesen Gründen wird sich Deutschland beteiligen, eben ukrainische Männer nicht mehr weiter dabei zu unterstützen oder zuzulassen, dass sie sich dem Kriegsdienst für Selenskyj entziehen. Das ist aufschlussreich aus meiner Sicht, Milena, denn wir haben ja zufällig zu Beginn des Jahres erlebt, dass Kriegsminister Pistorius feststellte, dass da so im deutschen Gesetz auch eine entsprechende Vorschrift ist, dass wehrfähige Männer in Deutschland nämlich eigentlich nur ausreisen dürfen, wenn die Bundeswehr ihnen das erlaubt. Das wurde dann sehr schnell von Regimevertretern innerhalb und außerhalb der AfD als ein Fehler, als ein kleiner Lapsus dargestellt. Das hat man eigentlich gar nicht so gemeint. Jetzt so mit März was die Ausreiseverhinderung angeht bei Wehrzeit, oder finde ich, kriegt das einen ganz neuen Twist, oder?
Richtig. Ich meine, Pistorius hat ja gesagt, also solange die Wehrpflicht freiwillig ist, gilt das nicht. Im Umkehrschluss, wenn die Wehrpflicht dann nicht mehr freiwillig ist, dann gilt das. Ich tippe mal auf 2027, 2028. Also sie haben zwar die Logistik nicht gebaut dafür, aber ich glaube, dann wird die Wehrpflicht auch wieder, naja, also zur Pflicht gemacht. Ja. Aber was ganz auffällig war, Merz und Selenskyj haben ja so eine strategische Partnerschaft beschlossen. Ja, da ging es natürlich in erster Linie um Rüstungsproduktion und Waffenlieferungen. Ja. Also Merz hat ganz offensichtlich überhaupt kein Interesse an irgendeiner Art von Frieden in dieser Region. Ja. Ja. Also Deutschland wird kriegstüchtig gemacht, die Ukraine ist der demokratischste Staat der Welt und in der Ukraine wird auch unsere Demokratie verteidigt. Mit diesen dümmlichen Parolen wird höchst erfolgreich umverteilt. Ja? Und laut Umfragen soll Merz ja der unbeliebteste Regierungschef der Welt sein.
Alle Achtung.
Aber ich denke, unter BlackRock-Anlegern sieht diese Umfrage ein bisschen anders aus. Ja,
ja, das ist schon erstaunlich, ehrlich gesagt, mit welcher Offenheit er das macht. Und Russland hat ja gleich tatsächlich reagiert auf diese Ankündigung von Friedrich Merz. Die Nachdenkseiten kommentieren das und schreiben, die Bundesregierung führt Deutschland in den Krieg gegen Russland mit der Unterzeichnung dieses strategischen Verteidigungsabkommens. Und es ist nicht nur das, muss ich einwerfen, es ist auch ein Kulturabkommen. Ich habe Merz selber gehört, wie er sagte, endlich gibt es einen deutsch-ukrainischen Kulturtag oder ein Jahr sogar. Geht das los? Ich weiß nicht, was die gemeinsame Kultur ist, sich seine Insassen in den Tod gegen Russland zu schicken wahrscheinlich. Aber jedenfalls gibt es dieses Kulturabkommen. Und lieber Hermann, Russland hat reagiert, das russische Verteidigungsministerium hat Stante Pede eine Liste veröffentlicht von deutschen Unternehmen, die angesichts dieser Kriegskooperation zwischen Deutschland und der Ukraine als Rüstungslieferanten jetzt auf die offiziellen Ziellisten des russischen Militärs gelangen. Und Dmitri Medvedev, der ehemalige russische Präsident und Vizevorsitzende des russischen Verteidigungsrates, der für seine scharfe Zunge auf Ex-Twitter ja sehr bekannt ist, hat dann auch gleich nachgelegt. Er sagt, ja, wunderbar, mit dem Wissen schlaft ihr hoffentlich ruhig, liebe europäischen Freunde. Also Russland droht offen und fühlt sich offensichtlich durch dieses Bündnis provoziert.
Ja, wir zündeln, wo es nur geht. Ich meine, wer Merz länger als 5 Minuten zuhört, ist sowieso desillusioniert. Und wie gesagt, ich komme immer wieder auf diese kleinen Videos, die er ja auch im Sinne mit Zelensky gemacht hat und was da alles vorangetrieben wird. Der lebt in seiner eigenen Welt. Da fragt man sich immer, wenn er hört, dass 80% unzufrieden sind, sagt er dann, naja, das sind 80 von 85 Millionen, das sind ja nicht viele. Wie interpretiert er Mathematik? Das ist die Frage. Aber die Wirtschaftsministerin Reiche, die eben sagt, Kerosin ist kein Problem, und unser Lars, der mit dem Regierungsjet schnell nach Washington geflogen ist und zum Bilderberg-Treffen, das war im Vorgriff auf den IMF-Tag, also International Monetary Fund, da ist gerade das Frühjahrstreffen, und da hat sich Lars Klingbeil mit den G7 und G20 Finanzministern getroffen. Der einzige, der nicht dabei war, obwohl es in Washington war, war Scott Bessent, also der amerikanische Finanzminister. Und daran sieht man, Stoltenberg hat gemeinsam mit Klingbeil da die größten Geberländer, wie ich höre, zu einem Meeting eingeladen. Ich habe da jemanden, der mitgeflogen ist, also das ist schon sehr beeindruckend. Sie machen einfach weiter. Wenn es nicht Merz ist, dann ist es Klingbeil. Klingbeil spricht auch in bilateralen Gesprächen über die Stabilisierung der Wirtschaft und der Märkte angesichts des Energiepreisschocks. Und du siehst, diese ganze Farce geht weiter. Sie werden nie etwas tun, was wirklich Abhilfe schafft, sondern zum Schluss ist es die Verarmung der deutschen Bevölkerung und danach der EU. Aber die Deutschen sind ganz vorne, und da kann man eigentlich immer nur zurückgehen auf den grünen Außenminister Fischer, der eben gesagt hat, die Deutschen müssen eben so lange ausbluten, bis nichts mehr übrig ist. Und ich glaube, da sind wir jetzt.
Ja, ja, und die Frage ist natürlich, die ich mich immer stelle, wenn so Leute wie Klingbeil, der ja nun von seinem Job null Ahnung hat, aber so gar keine, ja, oder auch ein Merz, dessen größter Traum es war, irgendwie Kanzler zu werden, der eine desaströse CDU reingekommen ist und dadurch Zufall nach oben gespült. Was heißt Zufall? Ja gut, Zufall wahrscheinlich nicht. Aber da frage ich mich doch immer, das sind ja nicht die Leute, die wirklich denken und lenken. Ja?
Was?
Ich kann mir vorstellen, dass so ein Bilderberger-Treffen.
Ein antisemitisches Chiffre, hat mir mal die Polizei Berlin vorgeworfen. Ja, ja.
Was?
Ja, kein Scherz. Wenn man raunt von anderen Kreisen, die dahinter stehen, dann meint man, aufgemerkt, dann meint man damit immer automatisch die Juden. Ja, wusste ich auch nicht.
Also wer sowas sagt, denkt antisemitisch, würde ich sagen.
Ja, schönen Gruß an die Kinderschänder-Freunde der Polizei Berlin, die so etwas unterstellen. Ja. Entschuldige, aber ich musste das anwerfen.
Nein, aber es ist so offensichtlich, dass ich meine, Sie haben die Hand auf die Bibel gelegt und nicht einen Moment dran gedacht, das wahrzumachen, also alle Schaden von diesem Land abzuwenden. Ne? Also das ist schon verrückt. Und dass diese Deutschen werden, glaube ich, bis zum Untergang schweigen und zuschauen.
Ja, eben. Das ist genau der Punkt. Gebrochen und vergewaltigt, wie sie sind, kann man mittlerweile noch sagen, sie wollen es ja. Ansonsten würden sie zumindest mal zucken und irgendwie die Hand erheben. Wer denn das tut, der wird bekanntermaßen schnell und konsequent verfolgt. Und wir wissen es alle, Sodom und Gomorra und überhaupt der Ende des Abendlandes ist aus Sicht der EU-Mafia und ihrer Provinzverwaltung überall auf dem Kontinent natürlich das Internet. Da besteht die größte Gefahr. Und deswegen ist sie jetzt endlich fertig. TKP schreibt, die EU-Kommission hat verkündet, die Europe Age Verification App ist technisch fertig und soll in Kürze allen Bürgern zum Download bereitstehen. Ursula von der Leyen und Henna Virkkunen sprechen von einer einfachen, kostenlosen Lösung mit höchsten Datenschutzstandards, mit den höchsten Datenschutzstandards der Welt. Diese App soll runterladbar sein für die Insassen, für die Bürger der Europäischen Union, damit sie dann, bevor sie auf X gehen oder in andere soziale Medien, ihre Altersstufen nachweisen können. Es soll kein konkretes Alter sein, aber über 18 sollen sie damit nachweisen können, ohne ihre Identität irgendwie bekannt zu machen. Damit sei dann sichergestellt, dass nicht junge Leute in böse Pornos kommen. Es sei denn, es sind schwulen Pornos der Amadeo Antonio Stiftung, dazu kommen wir später, damit sie also geschützt werden vor solchen Inhalten. Böse Zungen wie Milena Preradovic behaupten tatsächlich die antisemitisch-narzisstische Lüge, dass, naja, ist doch so, dass das eigentliches Interesse eigentlich nicht im Kinderschutz besteht bei diesen Apps.
Nein, Wahnsinn, ja. Verschwörungstheorie wieder erfüllt, ja. Natürlich geht es nicht um Kinderschutz.
Wer hat den?
Ja, also bitte, Kinder. Ich sage nur Kinder in der Corona-Zeit. Hat überhaupt keine Sau interessiert. Das ist schlimm genug. Nein, es geht natürlich darum, die Anonymität im Internet zu beseitigen. Und so ganz anonym kannst du das natürlich nicht machen. Also du musst schon mit deinem Pass und deinem Ausweis dahin gehen, jetzt sagen die, ja, aber die Plattformen erfahren davon nichts, nur wir, die EU.
Genau.
Ja. Das Ding ist übrigens, hat sich ja jetzt rausgestellt, extrem leicht hackbar.
Und, 24 Stunden nach Veröffentlichung war es gehackt.
Genau, ja. Und Pavel Durov, der Besitzer von Telegram, hat jetzt schon gesagt, Schritt 1, präsentiere eine angeblich datenschutzfreundliche, aber hackbare App. Schritt 2, lass sie hacken. Schritt 3, entferne den Datenschutz, um die App zu reparieren. So, also da, ja, es ist natürlich ein trojanisches Pferd ohnegleichen, das ist ja vollkommen klar. Und wer wirklich glaubt, dass es um Kinderschutz geht, der muss sich einfach nochmal diese Diskussion.
Für den habe ich ja diese Brücke in Brooklyn, die ich ihm gerne verkaufen würde.
Ja, ich habe das bis jetzt nicht verstanden, aber lass mich mal kurz ausreden.
Das erkläre ich gerne.
Wenn man diese Diskussion oder wie das anfing und wie schnell es dann weitergegangen hat, wenn man das betrachtet, also dann sieht man ganz deutlich, dass es eine organisierte Kampagne war, also für alle, die es noch nicht wissen. Also Australien hat angefangen und in Windeseile, also in Tagen waren die anderen, vor allem die Europäer dabei und die App ist jetzt auch schon fertig, ja? Und alle überlegen das jetzt in ihre Gesetze und für Kinderschutz und natürlich ist dieses, sagen wir mal so, das Argument ist ja gar nicht so übel, das mit dem Kinderschutz, weil es ist ja auch klar, dass, sagen wir mal, ungefiltertes zwölfstündiges Surfen am Handy dem kindlichen Intellekt jetzt nicht gerade zuträglich ist, ja?
Doch.
Die Aufmerksamkeitsspanne. Und deswegen ist das so perfide. Es geht nicht um die Kinder. Das Argument ist allerdings nicht schlecht, ja? Aber anstatt die Kinder zu schulen, Eltern zu schulen, also irgendetwas anderes zu tun, was dort helfen könnte, geht es natürlich in dieses Verbot. Und was ist jetzt mit dieser Brücke in Brooklyn?
Ja, entschuldige, da dachte ich, das wäre so ein popkultureller Selbstläufer. Also der klassische Betrug ist, die Brooklyn Bridge zu verkaufen. Für jeden Angelsachsen ist das so das klassische Ding. Es gibt ja in den angelsächsischen Ländern keine Grundbuchämter und da wurde also mehrfach die Brooklyn Bridge verkauft von angeblichen Besitzern oder Eigentümern, juristisch genauer, an irgendwelche leichtgläubigen Narren, die meinten, hurra, jetzt ist sie meine. Deswegen ist das eigentlich eine stehende Rede. George Galloway von Moats, der britische Aktivist und Altlinke, kann man sagen, im besten Sinne, der benutzt das immer als Vergleich. Wenn man denn das glaubt, dann hätte er eine Brücke im Angebot, der den gerne verkaufen möchte.
Mhm. Also wir haben bei RTL die Praktikanten immer losgeschickt, um den Farbbalken zu holen.
Verstehe, ja. Oder den Verfügungsraum zu öffnen, was die Soldaten immer gemacht haben. Gut, auf dem Level jedenfalls findet das statt. Und es gibt ja immer noch CDU-Wähler in Deutschland. Also besteht die Chance, dass irgendjemand den Scheiß glaubt mit der Altersverifikation. Aber tatsächlich ist es nicht so, liebe Milena, dass die das vielleicht irgendwann umsetzen. Denn der Präsident von Zypern ist tatsächlich vorgeprescht und hat gleich erklärt, super, jetzt wird ab 15 Jahren der Gang ins Internet verboten. In den nächsten 3 Monaten wird das alles umgesetzt sein.
Bis 15, nicht ab 15.
Ja, also erst ab 15 darf man dann. Das ist ja nur wohl, also, vielleicht. Mm-hmm. Vielleicht wird es ja andersrum auch besser. Ursula von der Leyen wäre dafür. Ja. Ich werde mir das mal anschauen. Ich bin die Tage auf Zypern und werde mal gucken, was die Zyprioten und die anderen dort sagen. Aber es zeigt natürlich auch, dass selbst so ein Land wie Zypern, bei dem ja viele die Hoffnung hatten, dass es etwas außerhalb in jeder Hinsicht der EU ist, offensichtlich stramm auf Linie ist, wenn es darum geht, freie Meinung zu unterdrücken.
Ja, du kannst ja immer noch ins andere Zypern gehen.
Genau, das gibt eine nicht sehr grüne Grenze, die zwar grün ist, aber ziemlich gut kontrolliert, ins türkisch-zypriotische. Ein Gebiet, das die EU als ihres betrachtet, was sie aber als von der Türkei besetzt führt. Die Türkei wiederum sagt, es ist nicht ihr Gebiet, sie hat nur zufällig ihr Militär dort und schützt damit die Unabhängigkeit der türkisch-zypriotischen Seite. Eine interessante Situation ist das. Jedenfalls näherliegend ist das, was in Deutschland passiert, denn da reicht den örtlichen Machthabern nicht, die Menschen aus dem Netz rauszuhalten. Nein, wer denn trotzdem ins Netz reingelangt ist und da etwas sagt, was unter Hate Speech fällt, heil bei dieser Gelegenheit Johannes Plog, dem Hassfreisler Staatsanwalt von Berlin, was unter Hate Speech fällt, das will Bundesjustizministerin Stefan Hubig in Zukunft durch vorübergehende Sperrung des Absender-Accounts vom Gericht ganz aus dem Netz entfernen lassen.
Ja, viel Spaß, Paule.
Ja, ja, habe ich schon. Habe ich ja schon. Nun ist es dummerweise so, dass weder die grünen woke Reichsministerin Hubig noch dieser Nazi-Nachkömmling Johannes Plog irgendeine juristische Möglichkeit haben, mich irgendwie aus dem Netz zu kriegen, weil weder ich noch meine Netzexistenzen irgendwie in Deutschland sind oder damit zu tun haben. Und irgendetwas sagt mir, das sollte ich auch so halten, ja. Aber Menina, ich würde sagen, viel Spaß auch dir, weil was Österreich da so geplant hat, ist ja auch nicht viel besser, ne? Ich erinnere nur an Spionagegesetze und all das. Irgendwie fließt es ja alles zusammen.
Ja, es fließt natürlich zusammen. Aber natürlich, sagen wir mal so, in Deutschland wird alles krasser umgesetzt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Auch wenn Österreich politisch nicht hinten anstehen möchte. Aber in Deutschland, weißt du, hier, ihr erinnert euch, Österreich hat die Impfpflicht eingeführt mit markigen Worten und vielen Drohungen gegen Menschen, die das nicht wollten. Ich habe mich auch super erschrocken am Anfang. Nun war aber der Widerstand jetzt gar nicht mal so klein. Und dann ist das ganze Ding kläglich im Sande verlaufen. Ne? Also die Österreicher, also in Deutschland hätten sie das, wenn sie es einmal ausgerufen haben, nicht einfach wieder ausgesetzt, bin ich sicher. Nee. Ganz genau. Und das ist noch ein gewisser Unterschied. Die Österreicher sind so ein bisschen wirklich mehr auf dieser Leben und Leben lassen Schiene. Natürlich nicht alle, weil so, wenn die jetzt wieder sagen, ja, aber der und die und da. Also ich rede jetzt nicht vom Woken Wien, ja, und aber Österreich ist in erster Linie ländlich geprägt. Das werden die Wiener ungern hören. Aber die Österreicher denken ja auch nicht, dass Wiener Österreicher sind. Ja, das ist eine ganz interessante Gemengelage. Also hier wird es nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. In Deutschland ist eher umgekehrt.
Das stimmt wohl, aber seid ihr mal nicht zu sicher in Deutschland jedenfalls.
Aber ich hetze ja auch nicht so wie du.
Mhm. Ja, das geht schon los, ja, geht schon los mit dem Abrücken. Weißt du, du hoffst jetzt, dass Johannes Plok jetzt mitschreibt, hier deutlicher Dissens zwischen der Täterin.
Also von Abrücken, wenn ich mich jede Woche mit dir hier in diesem Podcast setze, kann ja nur schwer. Auch keine Rede sein. Ich nehme an, Herr Plok kennt auch meinen Namen inzwischen.
jedenfalls plant besagte Reichsministerin für Justiz, Entschuldigung, digitale Gewalt in allen Formen damit strafbar zu machen. Das sind abwertende, bedrohliche, gewaltverherrlichende oder zu Straftaten aufrufende Beiträge in sozialen Netzwerken, Blogs oder Foren. Außerdem gehe es um Doxing, also das unerlaubte Veröffentlichung personenbezogener Daten wie Adresse, Telefonnummer, und um Cyberflashing, also das unerwünschte Zusetzen von Bildmaterial, das Gewalttätigkeiten oder Pornografie enthält. Auch Cyber-Grooming, also das gezielte Ansprechen und Manipulieren Minderjähriger im Internet, um sexuelle Kontakte anzubahnen, falle darunter. Das, klar, muss es ja auch, Hermann, nicht? Also wenn man nicht mindestens Kinderpornografie noch als Grund hat, dann wirkt es ja eventuell irgendwie kritikfähig. Aber ich meine damit, ganz ehrlich, du bist ja nicht gegen das Bekämpfen von Kinderpornografie, oder? Oder was bist du für ein kranker Typ?
Das hört sich jetzt an wie die To-Do-Liste der Bundesregierung, was du da gerade vorgelesen hast. Also die machen das. Ja. Die treffen mich zum Beispiel emotional mit ihren Videos, mit dem, was sie aussagen, wie sie gegen mich sind. Also ich fühle mich digital schon unter Druck gesetzt. Also ich muss da zustimmen. Da sollten wir unbedingt etwas tun, so ähnlich wie bei der EU-App. Und ich schlage immer wieder vor, dass all diese Ideen 3 Jahre lang an aktiven Politikern ausprobiert werden. Also ich möchte zum Beispiel eine Internetseite, auf der jeder einzelne Cashflow von Ursula von der Leyen und Jens Spahn gezeigt wird, dass ich auch gucken kann, wann isst der, wann trinkt der, wann schläft der, wann macht der Dinge auf Seiten, die nicht gut sind. Also das kann ich dann entscheiden. Und du siehst, da kannst du nur sarkastisch sein, weil es ist wirklich so abartig, dass man sagt, jedes Volk bekommt zum Schluss die Regierung, die es verdient hat. Und ganz ehrlich, wenn wir denen zuschauen und das immer noch ernst nehmen, du beziehst das ja auf CDU-Wähler, es ist einfach zum Durchatmen, dass du sagst, wo kann das enden? Und das ist eben meine persönliche größere Angst, es wird nämlich in nackter Gewalt enden.
Ja. Und das, das sehe ich mittlerweile auch.
Das sehe ich noch nicht. Das sehe ich noch nicht. Also sagen wir mal, Deutsche Einheitspartei heißt ja Depp. Was sind dann also die Wähler der Depp? Das sind die Deppen. Ja? Und die gehen nicht irgendwie auf die Straße und machen Gewalt.
Die
schlummern vor der Tagesschau.
Die nicht.
Ja, und ich glaube auch die anderen nicht. Also Deutschland ist keine.
In Wedding war wieder jemand unterwegs und hat gemessert. Also die gehen gerne mal, unsere Goldstücke aus der arabisch-muslimischen sogenannten Migrantenwelt.
Ach so, ich dachte, du meintest jetzt Deutsche, die auf die Straße gehen, um gegen die Regierung zu protestieren.
Nein, die bringen artig ihre Reststeuern noch zu Frau Wagen und lassen sich dann ihre Mitversicherung streichen. Die machen das bis zum Ende mit. Nein, da wird ja, um Gottes Willen, Aufstand gegen die Obrigkeit.
Gut, dass wir das klargestellt haben.
Da sind wir uns völlig einig. Und ein kleines bisschen zu weit ging jetzt allerdings Annette Kahane, die Stasi-Frau mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, hat sich jetzt nicht nur selbst in einer staatlichen Propagandasendung distanziert von den Meldestellen, das gehe ihr zu weit mit all der Denunziation, ihr habt euch nicht verhört, sie hat es wirklich gesagt, gut, ist vielleicht altersbedingt, Gleichzeitig hat ihre Amadeo-Antonio-Stiftung aber wohl ein klein wenig überrissen, zumindest in der falschen Region. Die Junge Freiheit berichtet, die Amadeo-Antonio-Stiftung habe das Projekt Mutige Jugendliche in Ostsachsen finden Perspektive von ihrer Website gelöscht. Ich meine, das könnte man sofort tun, weil der Titel vielleicht ein bisschen sperrig ist, aber das war nicht der Grund. Das Projekt steht im Mittelpunkt eines von der Jungen Freiheit aufgedeckten Skandals. In dessen Rahmen hatten zwei Frauen, Neuntklässlern, während einer Projektwoche an einer sächsischen Oberschule ein queeres Pornoheft vorgelegt, dem unter anderem Männer beim Sex zu sehen sind. Der Vorfall sorgte für große überregionale Aufregung. Die Landesregierung schaltete sich ein. Am Mittwoch griff auch die Bild-Zeitung den Skandal auf. Nun ist auch die Projektübersicht von der Webseite verschwunden. Ja, muss man sagen, das war wahrscheinlich, also Ostsachsen ist wirklich das Herz der AfD-Wählerschaft und der, ja, eine Region, die noch im besten Sinne durchaus konservativere Ansichten hat. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum man dort unbedingt jungen Leuten queere Pornos zeigen musste. Das ist jetzt selbst der Amadeo-Antonio-Stiftung etwas weit gegangen. Aber ob so richtig Folgen rauskommen, ist noch offen. Ein bisschen Aufregung bei JF und Bild, aber das war's dann.
So ist es. Die Aufregung ist relativ limitiert. Es sind kleine Handgranaten, die da reingeworfen werden, die immer auch wieder die wahrscheinlich woken Lehrer, die es da schon noch gibt oder wieder gibt, dass die ermutigt werden, dass ja da jemand hilft. Aber du musst dir nur den Stiftungsrat der Amadeo-Antonio-Stiftung anschauen.
Die heißt Stasi-Stiftung Amadeo-Antonio, Entschuldigung. Wir haben hier gewisse, genau, Verhaltenskodizes.
Da wer da drin steckt und auch unser Freund Stefan Kramer, der Verfassungsschutzmann aus Thüringen.
Ja, das Amt nicht haben dürfte, weil ihm die formalen Qualifikationen fehlen und trotzdem auf diesem Amt ist, ja.
Genau. Und wir sehen auch Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, früher mal FDP oder immer noch FDP, die war Justizministerin, glaube ich. Und wenn du so eine Aktion siehst, dann ist das ja Teil der Politik. Das heißt, es passiert nichts zufällig. Und da wird einfach das Wasser getestet und geschaut. Man hat ja auch in Deutschland ewig Pandemien und Epidemien probiert, bis dann die Tür endlich aufgerissen wurde. Hm. Und ich glaube, das probiert man einfach in den Bundesländern auch. Die sind im Moment sehr resistent. Aber trotzdem, man probiert es immer wieder. Wo ist der Ansatzpunkt? Einmal war es Klima, dann ist es die Gewalt, dann sind es die Zuwanderer. Und das heißt, die Verwirrung der Gesamtbevölkerung geht einfach weiter, das ist die Strategie, und irgendwann eröffnet sich dann etwas, wo wahrscheinlich dann die Medien reinbrechen können und das Ganze eben umdrehen. Und wenn du siehst, die ersten Lehrpläne, ich habe lange in Frankfurt gelebt, die ersten Lehrpläne, als die Grünen in die Parlamente eingezogen sind, da gab es 6 Workshops im Kultusministerium, was in den Lehrplänen war, wo ich gesagt habe, seid ihr irre geworden? Aber das sind eben die Anfänge, und du siehst, es geht immer weiter. Diese Tendenz ist im Moment nicht abzusehen, wie sie sich umkehren soll. Aber zum Glück gibt es eben immer wieder Leute, die darauf aufmerksam machen, weil was mich überrascht, und ich war auch am Samstag auf einer Veranstaltung letzte Woche in Berlin, wenn du zu Leuten sagst, hast du schon davon gehört? Nee, nie gehört. Und ich denke mir, wie kannst du davon nicht hören? Also ich könnte 100 Beispiele anführen, wo du dann überlegst, wie kann das sein, dass du nie davon gehört hast? Und das stimmt das, sich eben ja, ein bisschen nach.
Das sollte man als Deutscher eigentlich wissen. Wir erinnern uns alle, nachdem die Nazis weg waren, hat keiner je gehört, was angeblich mit den Juden so passiert ist und dass die alle abgeholt wurden. Das konnte man alles überhaupt nicht wissen. Ja? Hallo?
Ja. Aber was jetzt hier über allem steht, das Hermann hat ja schon gesagt, hier passiert wenig zufällig, ist ja alles gegen rechts, ja. Und auch das war ja hier auch der Grund, ne? Also das sollte,
ja, natürlich,
eigentlich sollten diese Kinder mutig sein, Kraft zu finden und Selbstwirksamkeit zu erfahren.
Ja.
Und das alles vor dem Hintergrund wachsender Popularität rechtsextremer Jugendgruppen. Ja. Pornos gegen rechts, das wird schon immer skurriler. Ich habe ja ein Foto dieser beiden non-binären Personen gesehen.
Ja, ja.
Ey, ganz ehrlich, als Schuldirektor wäre es mir da ehrlich gesagt kalt den Rücken runtergelaufen. Den beiden fehlte nur noch die Ratte auf der Schulter.
Ja, du bist also, ja auch ich mein, Nazi.
Jeder kann aussehen, wie er will. Nur ob ich jeden auf meine minderjährigen Schulkinder loslasse, das sollte meine Entscheidung sein. Und es hat auch irgendwie niemanden interessiert, was die da vorhatten. Ich glaube nicht, dass das ausreichend besprochen wurde. Und dieser Direktor hat diese Pornoaktivisten ja noch persönlich in die Klasse gebracht und ist dann weggegangen.
Ja, ja. Siehst du? Also ich glaube schon, dass die wussten, was passiert.
Das kann ich mir nicht
wirklich
vorstellen.
Waren die Kinder unter 16?
Doch.
Waren die Kinder unter 9, also internetschutzwürdig?
Neunte Klasse?
Ja, die sind dann 14, 15, ne, so um den Dreh.
Okay.
Also du siehst, mit 16, sie dürfen nicht bis 16 ins Internet, sie dürfen aber mit 14 entscheiden,
natürlich,
welches Geschlecht sie haben wollen und können auch eine OP anstreben, ohne dass die Eltern das wissen.
Ja,
klar. Und sie dürfen auch, darf man jetzt schon in Deutschland ab 16 wählen, aber auf jeden Fall, das ist ja im großen Programm der Grünen. Das heißt, du darfst dich vorher nicht informieren, du musst diesen Scheiß über dich ergehen lassen und dann mit 16 kriegst du gesagt, so, jetzt kannst du wählen. Also ist
ja,
es
du darfst ja auch
rechten Meinung.
Genau, du darfst ja auch als Dreijähriger vor Erwachsenen masturbieren. Das hatten wir ja alles schon, ja, in Kindergärten.
Ja,
ich meine, da sind dann noch mal
die Grünen ja auch vollkommen unter straflos stellen.
Tatsächlich gab es das schon. Ja. Da sind die Eltern eingeschritten, ja. Aber ich meine, diese queeren Quatschköpfe hier, die sind ja noch weitergegangen. Also die haben die Pornos gezeigt, was ja schon sicher sehr interessant war für die Kinder. Und wollten dann auch noch, dass sich die Kinder mit non-binären Pronomen vorstellen, ja. Und da hat sich ein Mädchen geweigert. Und dann haben die gesagt, ja, in diesem Nazi-Sachsen haben wir nichts anderes erwartet. Ja, das ist, ich meine, und das alles finanziert von deutschem Steuergeld. Ja,
ja klar.
Also die Amadeo-Antonio-Stiftung, nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, gegründet von Stasi-Spitzel Annetta Kahane, ja, kriegt ja Millionen von der Bundesregierung und verteilt die dann an eigene Projekte, ja. Damit die an die Schulen gehen. Also die haben viele Schulprojekte. Und da habe ich mich, als ich das heute alles gelesen habe, gefragt, wo sind eigentlich die 700.000 Euro geblieben, die die Amadeo-Antonio-Stasi-Stiftung damals für die angeblichen Opfer von Rammstein-Musiker Lindemann eingesammelt hat.
Ja, Schwulenpornos drehen ist teuer. Die müssen ja vernünftig ausgeleuchtet werden.
Und so. Wir erinnern uns, es gab zwar kein Opfer von Lindemann, also es gab gar kein einziges Opfer, aber das Geld, das haben die behalten, die Guten denn.
Ja.
Ne? Und haben sowas gesagt wie, werden sie irgendwie in ganz tolle Projekte setzen.
Ja, das ist
das
alles,
mache ich demnächst auch.
Das ist alles gelebte Frauenpolitik, ja, das erkläre ich dir gleich auch noch im wirtschaftlichen Zusammenhang. Das ist so. Was übrigens passiert, wenn
Dankeschön.
Man sich wehrt? Gerne, weil da habe ich Hilfe bekommen von Nina Warken. Ja, das bin ja nicht ich, sondern das ist Nina Warken hat mich quasi beauftragt. Was passiert, wenn man sich gegen diese schulische Indoktrination zur Perversion wehrt? Das haben Eltern und Kinder in Berlin-Dahlem feststellen müssen. Reitschuster berichtet, eine Waldorfschule dort, die mir persönlich auch bekannt ist, automatisch, weil sie in dieser Region liegt, habe nun zwei Kinder vom Unterricht suspendiert, weil deren Eltern verweigerten, einen Vielfaltkodex anzuerkennen, auf dessen Grundlage der Biologieunterricht der Schule den Kindern beibringen möchte, dass es mehr als zwei Geschlechter gäbe. Weil sie also Selbstverständlichkeiten nicht einfach ausschalten wollten und nicht anerkennen wollten, werden zwei Kinder bestraft und wurden von der Schule geworfen. Das ist jetzt ein Schritt noch bis zur Schwerkraft. Wenn man die dann auch noch, wenn man auf die auch noch pochen sollte, Hermann, dann ist das im Prinzip schon ein rechtsradikaler Aufstand gegen den Staat, oder? In dem Fall eine Waldorfschule, da kann man jetzt argumentieren, das ist nicht direkt staatliches Geld, stimmt aber auch nicht, weil diese Schulen natürlich massenweise Transferzahlungen bekommen. Für die ihre Tätigkeit als sogenannte Ersatzschulen in Deutschland. Also auch die sind zum größten Teil staatlich.
Ist das dann unter dem Mantel des Kinderschutzes, dass man die Kinder da rausgeworfen hat?
Alles ist Kinderschutz, ja. Ich möchte da auch nicht weiter so defätistische Andeutungen hören. Selbst wenn alles, was das Regime macht, Kinderschutz, immer.
Genau, also dann kann ich nur sagen, ich bemühe mich immer noch über meinen Schatten zu springen und ein Ticket für die Republika zu kaufen, 18. bis 20. Mai, weil du weißt, ich gebe es mir immer gerne vor Ort.
Ja.
Ja, und da war letztes Jahr, habe ich Fritz Merz gesehen, What a Fool, also alle Minister geben sich da die Klinke in die Hand, auch unser Digitalminister Wildberger, dem habe ich gespannt beim Google-Stand zugehört. Und da muss ich sagen, da zeigt sich eben in dieser Mini-Blase, wer mit wem gerade am besten kann und welcher Minister da aufschlägt. Und das kann ich nur empfehlen. Das ist einfach wert, sich das mal anzuschauen, auch wenn es einem schaudert. Und die Amadeo-Antonio-Stiftung hat natürlich da auch einen großen Stand. Also die haben ja die
grüß mir die Dunja, ne?
Ja, aber die Quebecus und letztes Jahr die Bosetti, die waren noch besser. Bosetti war einfach die Reicheneck mein Highlight.
Du hast schon eine perverse Ader.
Live und in Farbe gesehen habe. Und
wow.
Ich muss sagen, Georg Restle war da und Michael Friedmann, also das Who is Who der unserer Demokratie.
Du hast schon eine perverse Ader.
Ja. Du hast früher gern Horrorfilme geguckt, oder?
Genau.
Ja. Georg Restle ist jetzt übrigens in Afrika.
Ja.
Er ist befördert worden.
Ja, genau.
Abwarten, ob er nicht eingeflogen wird, weil er sitzt nur auf der kurzfristigen Ersatzbank, beziehungsweise vielleicht bekehrt er auch Afrika. Also er hat den ganzen Kontinent jetzt.
Ja, nee, schauen, nee. Aus der Tiefe des Raums kommt er zurück und wird dann Intendant oder so, WDR-Intendant oder irgendwas in der Richtung. Also
oder
das,
Kanzler, man weiß es nicht.
Bundespräsident.
das Paul Maya Göpel spricht da, glaube ich, auch da möchte ich eben nah an der Bühne sitzen. Da gehe ich eine Stunde vorher hin, dass ich nah an der Bühne sitze.
Hauptsache, du führst dir nicht vor, du weißt, was sie geschrieben hat. Ja. Während all das passiert, Rätsel über Rätsel, da ist die AfD mittlerweile bundesweit führend in den Wahlumfragen. Selbst ZDF-Umfragen ergeben jetzt 1 Prozentpunkt Vorsprung der AfD mit 26% gegen CDU, CSU während denn jetzt Bundestagswahlen. Und
teilweise sogar 4% bei manchen Umfragen.
Und das scheint einigen gewaltig Angst zu machen, respektive in dem Fall in Mainz speziell, in Rheinland-Pfalz. Da bereiten sich nämlich CDU, SPD und Grüne momentan auf einen Sieg und auf künftige Machtübernahmen der AfD explizit vor. Reitschuster schreibt, Mainzer Hütchenspieler, CDU, SPD und Grüne wollen dort mit allen Mitteln und ihrer alten Mehrheit und dem alten Landtag die Verfassung ändern, um der AfD im neu gewählten Landtag Rechte zu nehmen, die ihr wie jeder Oppositionspartei nämlich zustünden. Ziel der Änderung sei es der AfD, die Möglichkeit zu nehmen, Untersuchungsausschuss einzusetzen. Dafür reichte bisher 1/5 der Stimmen, weil die AfD dies vorhat. Wollen sie unbedingt verhindern, dass sie damit einen Untersuchungsausschuss über die Corona-Vorgänge nun doch noch einrichtet. Tja, und Ähnliches haben wir ja auch schon in Ostdeutschland erlebt, diese Manöver vor der AfD-Machtübernahme. Es ist relativ offenkundig, Melina, dass man angesichts des drohenden Machtverlustes ganz offen zu vollkommen, ja zumindest ganz offenkundig zu Maßnahmen greift, die man vorher abgelehnt hat und als nicht im Bereich des üblichen Spiels, sondern auch mittlerweile Dinge startet, die klar gegen den Geist des Grundgesetzes gehen, wie es manche juristischen Beobachter formulieren.
Gegen jeden Geist eigentlich. Ja. Ich meine, das Problem ist, die AfD hat jetzt dieses 1/5 der Stimmen und kann jeden Untersuchungsausschuss ausrufen. Und deswegen hat die Depp das jetzt einfach auf 1/4 angehoben statt 1/5. Ich meine, das ist so verrückt. Ja. Das ist unsere Demokratie in Rheinland-Pfalz bei der Arbeit. Und die Rheinland-Pfälzer preschen ja immer vor. Wir erinnern uns ja damals in Ludwigshafen, haben sie ja den AfD-Bürgermeisterkandidaten einfach mal durch einen Bericht des eigenen Verfassungsschutzes aus dem Rennen gekegelt. Ne? Ja. Und jetzt das, und es zeigt natürlich auch, was die Depp vom Wähler hält. Nichts. Wenn er falsch wählt, dann müssen wir das irgendwie regeln. Ja, und der Tagesschau-Schläfer nickt benommen. Wir müssen die Demokratie abschaffen, um sie zu retten.
Ja, klar.
Und das ist ja, und man fragt sich ja schon, wie können Leute sowas glauben? Ja, und ich habe mich, jetzt muss ich wieder eine ganz kleine Werbung machen, ich habe mich im Punkt Preradovic diese Woche mit dem Neurowissenschaftler und Psychiater Raphael Bonelli über kollektive Denkstörungen und westlichem Todestrieb unterhalten. Das ist, ja, interessant, geistige Dekadenz pur. Wir sind da schon mal ganz weit vorne.
Ja. Das überrascht nicht und ebenso wenig überrascht, der da oben ganz hoch auf dem Bilderberg wahrscheinlich stört nicht, wenn das Landgericht in Berlin mittlerweile offen festgestellt hat und in aller Härte festgestellt hat, was nun Hörer eines solchen rechtsradikalen, antidemokratischen Podcasts wie diesen hier schon lange wussten. Die Urlüge der ganzen Kampagne gegen Rechts und für Demokratie, nämlich die Lüge von Potsdam, die Lüge von einem Masterplan zur Remigration, mit der Österreicher Martin Sellner angeblich verfassungswidrig Deutsche remigrieren wollte, ist vollständig in sich zusammengebrochen. Dieser Tage wurde bekannt, dass in der Urteilsbegründung des Landgerichts klar festgestellt wird, dieser Masterplan sei im Kern eine Falschbehauptung und das Ganze entbehre komplett einer Grundlage dieser Äußerung. Damit ist also nicht nur teilweise diese Korrektivberichterstattung als das bezeichnet worden, was sie von Anfang an recht offenkundig war, nämlich reine Lügenpropaganda, sondern jetzt in Gänze. Darüber allerdings wenig bis gar keine Berichterstattung in den staatlichen Medien. Überraschung, Überraschung.
Wir haben ja, und wenn, dann heißt es, das eine Gericht sagt so und das andere Gericht sagt so, ja, also so versuchen Taz und auch ARD-Tagesschau, versuchen sich da so rauszureden, nur ist das nicht ganz wahr noch, also für die Leute da draußen, Rechtsanwalt Höcker sagt, also in dem Hamburger Verfahren, da ginge es nicht um den Wahrheitsgehalt der Aussage, sondern um die Zulässigkeit einer Meinungsäußerung, ja. Und also das an alle die irgendwie die Posts von Gábor Halász, also das ist quasi der Georg Ressle, das im Hauptstadtbüro der ARD.
Oder Dennis Yücel von der Welt, der ist ähnlich sowas behauptet.
Und der behauptet das auch?
Ja.
Aber der ist ja eigentlich häufig eher differenzierter. Also gut.
Ja.
Ich würde sagen, Potsdam ist inzwischen die Brutkastenlüge der Depp, ja, und der angeschlossenen NGOs. Das kommt mir
da
so vor.
Da hätte ich noch eine kleine Anmerkung, und zwar habe ich das so im Vorbeigehen gelesen bei einem Menschen, der mit einer Zeitung. Ich konnte nicht genau sehen, was das war, aber auf jeden Fall ging es darum, dass man aus der Bundeswehr ausgeschlossen wurde, also ein junger Mann, weil er 2018 oder 2019 bei einer identitären Bewegung Demo teilgenommen hat. Mhm. Und deshalb ist er nicht verfassungstreu und nicht verfassungskonform. Also für alle, die vielleicht noch die nächste Stufe zünden wollen, um nicht wehrdienstfähig zu sein, vielleicht solltet ihr Martin Sellner anschreiben, wann die nächste IB-Demo ist.
Fürchte ich, ja. Das ist wirklich alt, Hermann. Den Tipp hat Sellner selber schon gegeben, vor Monaten. Meinte, wer IB-Mitglied ist, der darf nicht rein. Aber ich fürchte, dass weder die Altersgrenze von 45 für die Wehrtauglichkeit noch Verweigerungen der Wehrdienstlichkeit noch Mitgliedschaften irgendwo am Ende dazu führen, dass du nicht die Ehre und das unglaublich göttliche Recht hast, dich von russischen Katjuschas irgendwo zermalmen zu lassen an der Ostfront.
Nicht mal Transition.
Nein, ich fürchte nicht.
Hilft, ne?
Also wenn du als transidentitäre Frau in der identitären Bewegung, höre ich ja schon.
Aber Paul, kann es dann sein, dass dich der Staat sucht, wenn du dann, du bist doch Militärerfahren, ich bin zu alt. Und du bist zu jung.
Bin zu alt.
Doch, du bist im Moment zu alt. Aber es wurde ja auch schon gesagt, ob man nicht über 60-Jährige in die Bundeswehr integrieren könnte.
Und sie könnten ja, aber das würden sie dann, da haben sie natürlich so ein bisschen so ein Dilemma. Also sie könnten mich aktuell wieder einziehen, wenn sie mich zum Offizier machen würden, der ich als Arzt sowieso automatisch wäre. Ich wäre als Facharzt, wäre ich sogar Majorsrang oder irgend sowas. Du bist ja immer, ja. Und ich glaube, das Letzte, was die Bundeswehr, also das heißt dann Oberstabsarzt, das ist der Majors-Äquivalent, aber ich glaube, das allerletzte, was diese Bundeswehr wollen würde, wäre mich als Offizier in ihren Rängen. Das könnte nämlich nach hinten losgehen, in wirklich allerwahrster Weise des Wortes. Aber auch das werden wir sehen. Mal gucken, wie verzweifelt sie werden. Bis dahin, da geht es eigentlich weiter wie gewohnt. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Unsere sogenannten Migranten arabisch-muslimischer Genese, oder wir wissen es in diesem Fall noch nicht genau, aber es hat wieder, jedenfalls schreibt Apollonius, einen Mann am Donnerstagabend in Berlin-Wedding einen anderen jungen Mann mit einem Messer getötet. Eine Person wurde festgenommen, die Mordkommission ermittelt. Der Täter stach in der Reinickendorfer Straße auf sein Opfer ein. Der junge Mann erlitt tödliche Verletzung und starb noch am Tatort. Dem Streit soll ein Angriff vorausgegangen sein. Die Berliner Polizei gibt nicht bekannt, welcher Genese dieser Mann ist, welchem verdächtigen Kreis er vielleicht entspringen könnte. Aber ich persönlich, lieber Hermann, wäre bereit, höchste Wetten darauf einzugehen, dass man den Kulturkreis doch erahnen kann. Hältst du dagegen? Ich würde dir sehr hohe Summen anbieten.
Du musst dringend zur Bundeswehr.
Tja, mal gucken. Derweil berichtet Reitschuster, Vergewaltigungen springen in Deutschland auch auf einen Rekord hoch. Wo sind die Empörten? Die Polizei hat 2025 so viele Vergewaltigungen erfasst wie seit Jahren nicht. Das zeigt eine Abfrage dieser Zeitung unter allen Bundesländern, schreibe die Welt, so berichtet Reitschuster. Und weiter, deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr 13.920 Fälle nach § 177 des Strafgesetzbuches registriert, der die Vergewaltigungsdelikte umfasst. Das sind 9% mehr als im Vorjahr. Reitschuster kommentiert auch dazu, es bleibt aus die Aufregung darüber, man regt sich lieber auf über die Vorwürfe der Schauspielerin Colleen Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen, die sich ja zum Großteil als Lügen und Regimepropaganda herausgestellt haben.
Virtuelle Vergewaltigung, ja? Digitale Gewalt, wir haben es ja gesagt, dank Frau Hubig wird das endlich bestraft, ja? Aber ich meine, echte Vergewaltigung, naja, also gut, passiert halt, ne? Also so ungefähr, geht keiner auf die Straße. Aber auch das hier ist wieder ein Fall von kollektiver Denkstörung, ja? Alter weißer Mann generell böse. Dunkler Mann Opfer, ergo gut. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, das ist so wie Frieden ist Krieg, das ist aber in diesen Ideologieköpfen ganz fest verankert. Und auch die Mitläufer wissen genau, wann sie klatschen dürfen und wann besser nicht. Und ja, das ist wahrscheinlich dieser westliche Todestrieb, von dem Bonelli spricht. Wir geben uns komplett preis. Wir präsentieren
westlich,
schon.
Deutsch.
Bitte?
Deutsch, nicht westlich. Das sind nicht alle Westler. Es gibt ja Gegenbewegungen.
Natürlich, in Großbritannien ist es genauso,
das stimmt,
ja. Und ist in vielen Ländern so. Also, okay, also jetzt brauchen wir das nicht ganz zu. Aber gut, der westliche Todestrieb. Das ist bei ihm ein feststehender Begriff. Also insofern.
Man muss sich da auch
Wir präsentieren einfach unsere Kehle und unterwerfen uns. Ja. So nach dem Motto, was sind schon ein paar Mädchen, die vergewaltigt werden, wenn es doch um die große Idee geht.
Ja.
Und dazu passen ja auch diese Demos, wo doch die Männer aufgefordert wurden, sich hinzuknien. Ja? Also Männer wurden aufgefordert, sich hinzuknien, sich anzuschauen und zu sagen, wir sind schuld und wir müssen alles besser machen und wir müssen die Frauen unterstützen.
Ja.
Das war wie in einer ganz, ganz schlimmen Sekte kurz vor dem Selbstmord, ja. Also das war schon heftig. Oder diese ganzen Männer, die sich jetzt als im Internet als Zeichen der Solidarität mit Röcken präsentieren. Ja, das ist alles so symbolhaft dämlich.
Also nein, die Dämlichkeit ist echt, die ist nicht symbolhaft, dafür verstehe ich.
Okay.
Also ich kann nur sagen, die Gesichter, wenn man dann auch andere Männer fragt, warum sie das unterstützen, und die sagen, ich unterstütze das doch nicht, dann sage ich doch. Wir alle unterstützen das, indem ich der Meinung bin, wenn so ein Vergewaltiger dingfest gemacht wird und er ist 45 Minuten wieder frei später und ich tue nichts dagegen oder ich gehe nicht hin und schreibe dem Richter oder der Richterin und schaue, wo das herkommt. Warum funktioniert sowas in harten Ländern wie jetzt zum Beispiel Dubai? Da habe ich ja auch ein bisschen Geschäftsbeziehungen hin. Ganz einfach. Weil derjenige, der vergewaltigt, weiß, dass es seine letzte Vergewaltigung ist, wenn er das tut. Und leider sind wir auf dem IQ-Sturz weltweit so, dass es wirklich Auge um Auge, Zahn um Zahn gehen wird. Das heißt, sie werden nur brachiale Gewalt verstehen. Und daher kommt eben meine Bedenken. Das heißt, irgendwann, wenn jemand sich an meiner Tochter vergehen würde, ist doch auch meine Zurückhaltung der Gewalt einfach erschöpft. Ich würde alles tun, um diesen Menschen nicht mehr lebensfähig zu machen, sagen wir es mal so. Ja, und ich glaube, dass da eben sich etwas aufstaut, was auch in Deutschen den Restmännern, weil es gibt ja nur noch die Hälfte oder maximal ein Viertel, die sich auch wehren könnten. Und deshalb ist ja immer die Frage, mit was will Merz die größte Heer- und Bundeswehr aufbauen, die er jemals hatte?
Bibi, mein Freund, ich sage dir womit.
Ja. Ja, genau, Bruder.
Ja, aber
und von daher, wir unterstützen das.
Nein, ich würde da widersprechen, dass sich da Widerstand aufbäumt, das glaube ich nicht. Ich habe mir letztens Gedanken gemacht.
Aber das sagt er ja. Das hat ja Hermann gesagt, dass kein Widerstand kommt.
Ach so, dann war das irgendwie, weil er hatte irgendwie gesagt, das wird nur mit Gewalt gehen. Also irgendwie
hat er gesagt, das wird nicht passieren.
Also ich sehe da schon eine Wurzel von Gewalt, die eben entstehen kann, wenn man zu weit geht und irgendwann.
Ach so, du meinst, okay, Entschuldigung,
hab
ich dann auch die falsche.
Der deutschen Männer werden sich
mein Paul hat jemanden falsch verstanden.
Mein Fehler, hallo, ja.
Ja, aber ich wollte, darf ich kurz dann mein Argument bringen?
Nein.
Oder möchtest du mich nochmal korrigieren?
Ja, ich möchte dich als Frau endlich dazu bringen, gelebte Frau, nein, bitte.
Ja.
Kommen wir gleich zu.
Nee. Ja, wenn man sich anschaut, wie viel jetzt über die sogenannte Impfung raus ist, wie viele Menschen es inzwischen durchschaut haben, also die schon merken, also in meinem, wenn die Leute sagen, ja, in meinem Bekanntenkreis dauernd fühlen sich immer nur krank oder es gibt selber viel Betroffene. Aber man merkt schon, das Verständnis ist langsam da, was aber komplett fehlt, ist die Wut.
Ja.
Es gibt keine Wut. Und ich meine, das ist ja wohl das wirklich größte, warte, lass mich bitte diesen Satz noch vollenden, ja. Das ist ja das größte Verbrechen, was man jemanden antun kann, ja. Ihn körperlich zu schädigen, ihn vielleicht sogar zu töten, ihn ans Bett zu fesseln. Und es ist, der Untertan empfindet keine Wut.
Doch. Tut er, aber es ist kein Widerspruch zu dem, was du sagst. Die Wut richtet sich nur woanders, die entlädt sich in andere Richtung. Die Aggression ist da und du erlebst die auf Seiten der Grünen Woken gegen dich und gegen uns. Diese Wut, die die haben, dieser Hass, den die Grünen verspüren, das ist ja dieser Faschismus, der da gelebt wird. Das Türeintreten bei Kritikern, das Wegsperren von Michael Beilwig für 9 Monate, für 19 Euro, all das ist sehr aggressiv. Und es ist so sublimiert, dieser Hass.
Das ist Ideologie, aggressiv.
Ja,
ich bin nicht sicher.
Doch, ich schon.
Es gibt ja, was ist dann mit den anderen Nicht-Grünen?
Die Wut bei denen, die ist ja ähnlich. Die CDU-Wähler, du sprichst ja mal von der Deutschen Einheitspartei, weil, völlig zu Recht. Es ist ja eine stereotype Reaktion. Mhm. Die Menschen sind gebrochen, die sind gedemütigt, die sind entwürdigt und sie spüren sehr wohl Aggression darüber. Sie merken das auch, sie verdrängen das, also dass ihr Bewusstsein verdrängt ins Unterbewusste oder ins Unbewusste. Und die Aggression bricht sich anders Bahn, wenn die Menschen andere anbrüllen, zieh die Maske auf, du bringst die Oma um, das ist nichts anderes als die sublimierte Wut dagegen.
Ja, aber es ist natürlich nicht die Wut, die man bräuchte, nämlich die Wut gegen die Verantwortlichen.
Absolut,
und
absolut,
genau dasselbe
richtig.
ist in Sachen Verbrechen
absolut.
Durch ausländische Straftäter.
Absolut. Ja? Bin ich völlig deiner Meinung, absolut. Sie richtet sich nicht auf ein, ist sie keine gesunde Wut, es ist keine gesunde Reaktion, sondern es ist die Sublimierung von Wut auf Basis des Selbsthasses. Also für mich bleibt nur Selbsthass als Erklärung.
Westlicher Todestrieb.
Ja, ich beziehe es konkret auf Deutschland. Ich sehe tatsächlich in Britannien, in Irland gewisse Chancen, dass sich das ändert, dass da was durchbricht, dass jemand sagt, es reicht, wenn sie nicht mitmachen. In Deutschland glaube ich das nicht. Da ist der Selbsthass so tief drin und alles ist schlecht, was eigene Ansprüche wären. Ja, ist alles, was sich gegen einen selbst richtet, ist erstmal gut und gerechtfertigt. Man ist im Prinzip für jeden, der gegen Deutschland ist. Und man ist für jeden, der das vernichten will, was da war. Diese grüne Ideologie, Deutschland muss sich grundlegend ändern, sie müssen ausbluten. Das ist so krankhafter Selbsthass. Und der wird bis zum Ende dazu führen, dass sie sich nicht wehren. Da bin ich auch klar auf deiner Seite, Milena. Und glaube, dass Hermann da ist, jede Chance vertan. Die Deutschen werden ihre Mädchen in Horden den Vergewaltigern vorwerfen. Ja, die Deutschen, die da drin sitzen und das mitmachen, die anderen sind schon gegangen oder sie werden gehen. Die Menschen gehen in Scharen gerade. Ist auch völlig richtig so. Weil man natürlich auch gegen diese Überschar von viele davon bezeichnen die als Patrioten, die bleiben. Das ist nicht Patriot, man ist ein Idiot, wenn man das mitmacht und weiter unterstützt. Die werden in ihrer Duldungsstarre, die im Selbsthass aus meiner Sicht der meisten Menschen begründet ist, das weiter mitmachen. Und es ist schon, ich glaube tatsächlich, es gibt nichts Entwürdigenderes für Eltern, als seine Kinder preiszugeben. Und wer das mal getan hat, wenn er denn halbwegs gesund ansonsten ist, ansonsten gibt es vielleicht Schlimmeres für ihn, aber der seine Kinder diesem Corona-Wahnsinn, dieser Folter mit den Masken ausgesetzt hat und dann auch noch im Prinzip regungslos zuschaut, wie Kinder, die ja deine eigenen Kinder sein können, vergewaltigt werden, ja, der hat auch keine Restwürde mehr, der hat sie aufgegeben. Und er hat letztlich, wenn er ehrlich mit sich ist, auch jeden Grund, von der Brücke zu springen. Weil er ja im Prinzip alles aufgegeben hat, was Menschlichkeit ausmacht. Also die Bereitschaft, das etwas wichtiger zu nehmen als sein eigenes Glück, den Einsatz für Kinder, zu sagen, nein, es gibt Grenzen, wo jeder aufstehen muss. Nein, das haben so viele in Deutschland schon überschritten. Ich glaube tatsächlich, da gibt es keine Chance mehr, dass sich diese Wut auf was Konstruktives richtet. Aber auch das werden wir sehen. Wissen kann ich es nicht. Ich kann es übrigens festmachen an dem, was gerade die passenderweise deutsche Gesundheitsministerin den Deutschen erklärt, denn das ist, und endlich kommen wir dazu, auch Wahnsinn am Hochreck. Bekanntermaßen wird das Regime von Friedrich Merz die sogenannte kostenlose Mitversicherung von Eheweibern, man muss sie jetzt so nennen, weil gleich kommt die Aufklärung, abschaffen möchte, um Kosten zu sparen. So behaupten böse Kapitalisten wie Hermann natürlich. Nina Warken, die Gesundheitsministerin, hat jetzt erklärt, Milena, was das tatsächlich ist, wenn Ehefrauen nicht mehr kostenlos mitversichert ist. Das sei, Zitat, gelebte Frauenpolitik. Weil dadurch werden die faulen Untertanenweiber nämlich endlich motiviert, mal ihren Hintern hochzukriegen. Das hat sie jetzt so nicht gesagt, aber ich übersetze mal, um sich selbst um ihre Rente zu kümmern. Das ist doch eine gute Nachricht,
oder nicht? Unfassbar.
Und gleichzeitig, man muss auch dazu sagen, bleiben ja die türkischen Ehefrauen der türkischen Gastarbeiterabkömmlinge mitversichert, weil da gibt es Abkommen mit der Türkei. Also ich fasse zusammen, die Liebe des Regimes zu den deutschen Eheweibern bringt es dazu, dass es sie nicht mehr mitversichert, während die türkischen Gastarbeiterinnen das weiter sind, weil die werden ja nicht so geliebt, oder? Also
ja, es ist verrückt. Vor allem, ich meine, dass diese Regierung diese Gesundheitsreform als großen Wurf bezeichnet. Es werden einfach Leistungen gekappt, ja? Ja, und damit wird...
Für manche.
Genau. Ja, für und Es werden eigentlich fast alle Leistungen gekappt. Also das Gesundheitssystem, das jetzt schon so viel schlechter ist als vor noch 20 Jahren oder 10, wird noch mal richtig viel schlechter. Die Leistungen werden beschissener. Ich erinnere mich, dass ich mal auf so einer Schiffsreise einen englischen Professor aus Oxford gesehen habe, dem vorne zwei Zähne fehlten. Also ich kriegte das in meinem Kopf nicht zusammen. Ein englischer Professor aus Oxford, dem fehlen zwei Zähne. Ja, Gesundheitsreform. In England, also ja. Sagen wir mal so, Zahnarzt NHS, selber zahlen. Ja. Ne? Ja, und das wird dann auch, also sagen wir mal so, Zahnlücken werden auch in Deutschland wahrscheinlich bald zum Stadtbild gehören.
Tja, wenn es denn nur Zahnlücken sind, in Anführungsstrichen, dass das nicht reichen würde, aber es wird wohl weitergehen, was die Kassenlage angeht, was schon lange jeder weiß, der sich mit Gesundheitspolitik befasst, auch die Lüge, die über Jahre kultiviert wurde, dass die Krankenkassenbeiträge stabil gehalten wurden, ist nicht korrekt. Die Krankenkassenbeiträge jetzt oder das, was insgesamt in die staatliche Gesundheitsfinanzierung geht, ist um die 300 Milliarden im Jahr. Vor 10 Jahren waren es 100 Milliarden weniger. Hermann wird es bestätigen können, dass das viel Geld ist, auch für das ist nicht finanzierbar, weil das Krankengesundheitssystem in Deutschland so unfassbar korrupt ist bis ins Mark, Beweis, siehe die Corona-Ereignisse, dass institutionalisierte Korruptionsfürsten wie die sogenannten Ständevertretung der Ärzte, die Selbstverwaltung der Ärzte und auch der sogenannten des ganzen GKV-Rates beziehungsweise des gemeinsamen Bundesausschusses, wo letztlich die Gesundheitspolitik in Deutschland betrieben wird, das ist komplett unreformierbar. Das Gesundheitssystem ist das Äquivalent zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das darf ich seit vielen Jahren schon immer wieder sagen. Ja. Früher hat man mich dafür in Talkshows zu Maybrit Illner eingeladen und applaudiert. Da stand dann noch Jens Spahn ganz böse daneben. Heute natürlich nicht mehr. Aber es ist nicht nur die deutsche Ehefrau, die eine harte Zeit vor sich hat. Nein, jetzt vermeldet der Deutschlandfunk auch, dass beispielsweise Bosch erstmals seit vielen, vielen Jahren Verluste meldet. Wie das Unternehmen aus Gerling bei Stuttgart mitteilte, lag das Ergebnis nach Steuern im vergangenen Jahr bei minus 400 Millionen Euro. Und wer Bosch vielleicht nur von der heimischen Bohrmaschine und der Waschmaschine aus kennt, wird sich wahrscheinlich von dir sagen lassen müssen, Hermann, dass Bosch durchaus eine gewisse Relevanz hat, auch im Automobilsektor, der ja in Deutschland auch eine gewisse Relevanz hatte bis vor kurzem.
Ganz klar. Also Bosch ist eine der hochinnovativen Gesellschaften der letzten, ich würde mal sagen, 100 Jahre. Ich weiß nicht genau, wann die entstanden sind, aber Bosch ist ein Weltmarktführer in mehreren Produktkategorien. Und es zeigt letztendlich, die hören nicht auf zu produzieren, die produzieren nur woanders. Ja, und im Raum Stuttgart schlägt es im Moment dermaßen ein. Man sieht das an der Gewerbesteuer, die wir ja auch schon seit einem Jahr verfolgen, was da auf Stuttgart zurollt. Und auch da wird locker Cem Özdemir gewählt. Also es drückt sich noch nicht in den Widerstand aus, den ich gerne sehen würde.
Das ist so,
aber Entschuldigung. Sie machen einfach weiter.
Das ist nicht die Gewalt, die du gerne sehen möchtest.
Eigentlich ist es noch subtilere Gewalt, weil es mir noch mehr wehtut, wie wenn einer kommen würde und würde mir nachrennen und möchte mich verprügeln und ich vielleicht hoffentlich schneller bin. Aber auf der anderen Seite, das ist so unfassbar und da kommen wir, ich muss unbedingt dieses Gespräch von dir anschauen, Milena, weil mich das sehr, sehr interessiert, wo diese Blockade eintritt, wo man sagt, ich kriege das nicht zusammen. Der Cem macht Werbung und zeigt auf keinem Bild Bündnis 90 die Grünen, sondern er macht's wie Merkel, sie kennen mich. Ja? Und wenn man ihn trotzdem wählt, dann musst du dich nicht wundern, dass auch Bosch, ähnlich wie Porsche, diese Gewinneinbrüche hat. Und da stellt sich eben die Frage, wo investieren die als nächstes? Die Manager von Bosch, die Produktmanager, das sind alles fähige Leute, aber diese Vogue-Spitze ganz oben, die eben nach wie vor applaudiert, wenn auch Merkel irgendwo hinkommt und ihr Buch Freiheit vorliest, dann sind immer diese Klaköre da und die kommen halt auch aus großen Wirtschaftsunternehmen und da müsste ich mich mehr jetzt mit Bosch beschäftigen, um zu sehen, wer von diesen ist eigentlich dafür verantwortlich. Du kannst es aber bei Mercedes, bei Porsche, bei VW überall sehen, die sehr nah an dieser selbstgenannten Elite sind, also rund um Merz oder Wirtschaftsministerin Reiche. Wer hätte gedacht, dass man Habeck und Baerbock noch unterbieten kann? Und das stimmt mich halt nicht positiv für die nächste Unterbietungsrunde. Ja, also da kommt einiges auf uns zu, aber wenn du jetzt die Wirtschaft ansprichst, wir sehen eben diese Effekte, die Konsequenzen der Realitätsverweigerung. Und das heißt, wenn die Stuttgarter oder wenn die Baden-Württemberger bereit sind, nochmal 5 Jahre diese Politik mitzumachen, dann unterhalten wir uns in 5 Jahren auf ganz anderem Niveau, nämlich, dass die Menschen nicht mehr satt werden.
Ja, aber nicht mehr von Europa aus, denke ich, sondern aus anderen Regionen schauen wir dann rüber, aus Gründen. Tatsächlich haben sich auch bei der Reichsregierung die Chancen wohl oder die Aussichten etwas verschlechtert. Man hat seine Prognose zurückgefahren, 0,5% weniger. Nun erwartet man noch 0,5% Wirtschaftswachstum für Deutschland. Ich finde selbst das extrem sportlich, ehrlich gesagt. Und wenn man der jungen Freiheit
glaubt. Ja, aber das kommt vom Sondervermögen. Also da sollten eigentlich das Sondervermögen allein die Rüstung und die One-Off-Raketen sollten 0,9%. Und das, selbst das schaffen wir nicht. Also wir sind tief in einer Rezession. Diese 0,9% werden nie erreicht. Wir schauen uns ganz kurz an, was unser Kriegsminister gemacht hat. Der war nämlich in Australien und hat da munter Singapur, Tokio, Australien gemacht. Und da gab es eine kleine Meldung, die ich nur in Australien gesehen habe, nämlich, dass die 100 kriegsbereiten, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Bezeichnung, es sind jedenfalls Fahrzeuge, die von Rheinmetall Australia produziert wurden, die sind jetzt auf dem Weg nach Deutschland und du kannst dir vorstellen, Logistikkosten, Zölle in die EU, also von den 500 Milliarden gehen 100 Milliarden in Korruption, 200 Milliarden in höhere Kosten und den Rest verballern wir so, wie George Best, der Fußballer, gesagt hat. Also von
daher, genau, und nach Putin und Trump-Zöllen ist jetzt der Iran-Krieg schuld, ne? Das melden wir ja jetzt alles. Genau. Ne? Gibt es ja auch eine schöne Meldung, 39% der Firmen kürzen Investitionen wegen Iran-Krieg. Ich meine, gut, die haben auch vorher schon nicht mehr investiert, aber das ist dann unwichtig. Und ich meine, Deutschland ist so, als wenn ein alter, kranker Mensch ohne Immunsystem eine Lungenentzündung bekommt. Ne? Also wenn du jung bist und gesund bist, kannst du eine Lungenentzündung ja locker überstehen. Allerdings, wenn du alt, krank bist, im Bett liegst, wirst du da wahrscheinlich dran sterben. Und das ist, glaube ich, das Problem. Denn Krisen wird es jetzt immer weitergeben. Also eine Krise jagt die nächste. Aber Deutschland wird die nicht überstehen können. Das
war ein alter, kranker Mann. Lügen, ja. Propaganda, rechtsradikaler Defätismus kann alles überhaupt gar nicht sein. Aber was wohl sein kann, sagt der IEA-Chef, in 6 Wochen, da würde Europa wohl der Flugzeugtreibstoff ausgehen. Die Internationale Energieagentur hat vor den dramatischen Folgen natürlich des Iran-Kriegs für Europas Luftverkehr gewarnt. Chef Fatih Birol hat erklärt, Europa verfüge bei anhaltenden Lieferausfällen nur noch über Kerosinreserven für eben etwa 6 Wochen. Und der Verband der deutschen Luftfahrtindustrie hat auch bereits die Bundesregierung aufgefordert, strategische Kerosinreserven freizugeben und auch NATO-eigene Pipelines freizugeben, damit deutsche Flughäfen beliefert werden können. Ich wage jetzt mal die Prognose, lieber Hermann, dass durch physikalische Wunder, weil weder die Schwerkraft noch die Zwei-Geschlechtertrennung in Deutschland ja Bestand haben, wenn das die Regierung so möchte, dass durch Wunder, die einfach im Bereich des Magischen liegen, diese Flugausfälle in Deutschland stattfinden werden, aber seltsamerweise in anderen europäischen Ländern nicht ganz so stark. Dass man also in Deutschland so Ticketpreise vielleicht 3-4-facht und andere Länder eventuell eher relativ normal weiterfliegen. Wie schätzt du das ein?
Bin ich voll und ganz bei dir. Wir werden die Vorreiter sein, an denen die Welt lernt, dass man auch mit weniger Flügen zurechtkommen kann. Die Lufthansa hat ihre Tochter Cityline gerade gegroundet, wie man so schön sagt, also hält sie am Boden, beziehungsweise die wird meines Erachtens abgewickelt. Die Piloten streiken, 2 Tage später streikt das Kabinenpersonal. Und was macht der Vorstand der Lufthansa? Eigentlich das einzig Richtige, wenn ich das hart ausdrücken darf, er schmeißt alle raus. Ja, weil wenn du in diesen Transportsituationen, die wir haben, dass du nicht mehr über den Nahen Osten fliegen kannst im Moment und dass die Drehkreuze sich ganz anders verschoben haben und hier in Deutschland diese Regionalflüge von Nürnberg nach Stuttgart oder von München nach Stuttgart, die werden in Zukunft mit Sicherheit nicht mehr stattfinden. Wir sind ja da die Vorreiter. Ja. Aber was du sagst mit dem Kerosin, da sagt Ministerin Reiche vor 48 Stunden, wir haben da keinen Mangel. Du siehst, die Inkompetenz kommt eben aus jeder Pore. Und das werfe ich nicht nur ihr vor, sondern auch den Beratern, die dahinter sind. Sie haben eben die Ministerien so umgewandelt, wie es der Typ in Berlin mal gesagt hat. Wir haben in den Polizeieinheiten, in der Feuerwehr überall unsere Leute.
Benedikt Lux
war das. Genau das spiegelt sich jetzt wieder in den Resultaten, nämlich, dass wir nichts mehr in den Griff bekommen. Und das ist wie eine Spirale, wenn dann das Ganze anfängt, schneller zu drehen, dann wird man eben ganz deutlich diese Entwicklung sehen. Was mich dabei noch wütend macht, wenn man das so sagen kann, ist, unser Bundeskanzler hat natürlich auch wieder so ein kleines Filmchen auf dem Weg nach Frankfurt zur 100-Jahr-Feier der Lufthansa, eine wunderbare Gesellschaft, eine wunderbare Firma. Und am nächsten Tag hat die Lufthansa dann Cityline eingestellt. Und das ist eben wie die Wahl in Rheinland-Pfalz oder die Wahl in Baden-Württemberg. Und danach machen sie dann am Tag danach, die warten noch nicht mal 24 Stunden, dann kommen diese Dinge. Und da muss eben jetzt zumindest mal die Belegschaft der Cityline vielleicht zu Hause sitzen und sagen, hat das eine doch was mit dem anderen
zu tun? Nein, das kann ich euch sagen, garantiert nicht.
Aber ich glaube nicht, dass es nur alles von Deutschland ausgeht. Also auch Italien sagt jetzt, wir können nicht mehr alle Flugzeuge so richtig betanken. Großbritannien bereitet sich auf Lebensmittelengpass vor. Ja, also ich glaube nicht, dass es sich, weil wenn es nur in Deutschland machen würde, dann wäre es ja, nicht wahr. Das ist, sagen wir es mal so, ja. Wenn es die anderen gar nicht beträfe. Also wenn es keine Kerosinengpässe gäbe, wenn es nur Deutschland machen würde, dann würde es ja nicht stimmen. Aber ja,
du siehst halt hier auch das Verhalten, wenn ich das sagen darf. Du siehst auch das Verhalten. Sie sagen, wir haben ja über Jahre gehedged. Also wir haben uns ja über Jahre unseren Kerosinvorrat ja schon gekauft. Aber die Frage ist doch, kommt er in physischer Form? Kommt er durch die Straße von Hormuz? Kommt das Rohöl in die Raffinerien? Und da hört eben das Denken auf.
Ja, das ist ja nicht das Einzige. Ich meine, Ammoniak fällt aus, Helium fällt aus. Ne? Ammoniak fällt aus, keine Düngemittel Das heißt, die Lebensmittelpreise könnten im Sommer explodieren. Ja? Helium fehlt in den medizinischen Laboren. Ich habe das in einem Post auf X von einem gelesen, der ein medizinisches Labor hat, der sagt, er hat das vorausgesehen schon mal für ein Jahr eingekauft. Ne? Aber das haben die anderen nicht. Und im Grunde fehlen bald alle wichtigen Industrierohstoffe.
Ja. Ja? Aber da kann ich mir helfen.
Außer, ganz kurz, nur Russland und die USA haben jetzt weniger Probleme. Aber was ich habe diese Woche eine Schlagzeile gelesen, die hat mir den Puls hochgetrieben. Eine Schlagzeile in der Bild, da stand: Milliardenentlastung, EU erlaubt Industriestrompreis. Und das ist der Kern des Desasters. Die EU erlaubt einem Land wie Deutschland etwas zu tun.
Ja.
Ja, also ein Land wie Deutschland, das war ehemals ein wirtschaftliches Vorzeigeland, ist darauf angewiesen, dass korrupte, ungebildete Eliten in Brüssel erlauben, den wirtschaftlichen Verfall ein bisschen abzumildern.
Ja, und sei froh.
Ja. Ja, nein, es wird sich gar nichts ändern.
Ah, was? Ja, ich habe aber Hilfe für euch, denn bei all den Nachrichten kommt Hilfe auch von der Führerin des neunormalen Reiches dort in der Brüsseler Mafia. Denn Uschi von der Lügen trat vor die Presse und hat uns allen erklärt, wie wir aus der Nummer rauskommen. Ihr wolltet es wahrscheinlich nicht hören, weil hättet ihr euch informiert, ja, wärt ihr ein bisschen demokratisch, ein bisschen gute Menschen, dann wüsstet ihr, dass bei dieser ganzen Energiekrise die Lösung auf der Hand liegt. Uschi von der Leyen hat uns erklärt, dass die Energie, die wir nicht verbrauchen, am billigsten sei und auch immer da sei. Also einfach Kuchen fressen, wenn das Brot fehlt. Das hat eine Vorgängerin von Uschi von der Leyen schon erklärt. Und damit kann alles so einfach sein.
Das wurde ihr allerdings wahrscheinlich nur in den Mund gelegt. Ne? Also ich glaube, Marie Antoinette war nicht halb so bösartig wie Uschi von der Leyen.
Das stimmt. Wir wollen ja nicht historische Persönlichkeiten beleidigen. Ja, ihr Lieben, es bleibt festzuhalten, unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser, Landesverräter wie Olaf Scholz oder Fritz BlackRock endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Hermann den Banker und Milena Preradovic. Das war Nummer 238 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt ihr daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.